Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zur Folge 54 der Apfelnerds.
Hello.
Guten Tag.
Ja, und herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr.
Wuhu, Apfelnerds.
Ja. Happy Birthday.
Happy Birthday to you. Nein, wir singen es lieber nicht, das wird schön asynchron werden.
Ja, genau, das wird schrecklich, deswegen lassen wir es lieber. Aber wir haben es, ein Jahr haben wir es geschafft.
Wahnsinn.
Ne? Ja, also, das ist wirklich Wahnsinn.
Wer hätte das gedacht? Also wir nicht.
Nee, also
man hätte... Sollte ja nur erstmal ein Testballon werden.
Und richtig.
Was jetzt daraus geworden ist, eine sehr schöne wöchentliche Runde. Und es macht echt super viel Spaß, auch nach einem Jahr noch.
Genau, ne? Und so... Wie so viele aus Corona-Langeweile Anfang letzten Jahres geboren, ne? So richtig, so genau in den Corona-Zeit reingewachsen, so wie irgendwie, ne, überall gab es so diese Berichte, jeder fängt gerade einen Podcast an. Wir so, ja, wir auch.
Ne? Und dann ja, so, geplant oder drüber geredet haben wir ja schon lange.
Ja, aber so richtig Nägel mit Köpfen gemacht haben wir dann, glaube ich, ab Januar, ne? Da habe ich irgendwie angefangen, Gear zu kaufen. Und also zum Beispiel mein Mikro hier, was ich ja auch schon lange habe jetzt. Und dann haben wir dann im April angefangen, ne? Unser erstes Release. Wir mussten es tatsächlich auch nochmal nachgucken. Ist dann am 20. April 2020 um 16.38 Uhr, glaube ich, gewesen. Und in dem Sinne passte das wunderschön. Also erstens jetzt fürs Jubiläum und zweitens natürlich für Apples Veranstaltung gestern, die sie natürlich nur für uns gemacht haben.
Ja, aha, genau, da gehe ich auch von aus. Sind wir auch sicher.
Ja, aber bevor wir damit anfangen, natürlich dürfen wir auf keinen Fall vergessen, ein riesengroßes Dankeschön. Erstens an euch zwei natürlich für das schöne regelmäßige Zusammentreffen, was ja hervorragend funktioniert hat. Genau, jeder klopft sich mal bitte selber auf die Schulter. Und dann natürlich ergänzend auf jeden Fall auch noch ein riesengroßes Dankeschön an die unzähligen Zuhörer, die wir mittlerweile aufgabeln durften und hier wöchentlich bespaßen dürfen. Wir machen das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Wir hoffen, dass wir euch da auch so ein bisschen was mitnehmen können ab und an. Und genau so können wir jetzt, glaube ich, das Ganze stehen lassen und anfangen, oder?
Ja, ich denke auch.
Sehr gut.
Es gibt ja viel, viel zu tun, aber viel zu besprechen.
Viel.
Und viel zu schwärmen. Ganz
ja, ich denke auch. Ich glaube, da kommen wir heute auf unsere Kosten. Ja, allem voran natürlich, würde ich sagen, mal haken wir mal die Dinge ab, die, sag ich mal, so semi-interessant waren für uns. Und zwar Apple Card Family. Wir haben, also es lässt sich jetzt die Apple Card auch in der Familie teilen. An sich ein cooles Feature, ne?
Ja,
wo du deinen Kindern eine Kreditkarte geben kannst mit Geld X drauf und mehr können sie nicht ausgeben und sowas. An sich eine coole Sache, aber sorry, not in Germany.
Ja, ne, wurde auch nichts zu gesagt. Einfach nur so wieder, ja, hier neue tolle Features. Und genau. In Amerika, muss man vielleicht so als Background ein bisschen dazu sagen, gab es ja irgendwie Gejammer wegen diesen Kreditrahmen.
Genau, der wurde unfair berechnet. Also ich will das nicht gar nicht so groß in Quote setzen, aber es ist wohl so gewesen, unter anderem als prominentes Beispiel bei Steve Wozniak, dass er einen anderen Kreditrahmen hatte als seine Frau. Also seine Frau hatte einen geringeren als er, obwohl sie dasselbe Vermögen haben. Und das deutete dann auf Sexismus hin. Und dabei ist herausgekommen, dass der Algorithmus wohl auch einfach nur durch Machine Learning schon sexistisch geworden ist. Das gab es ja schon in vielen, vielen Fällen, dass Machine Learning halt nun mal sexistisch wird, weil es halt am Menschen lernt. Das ist halt doof, ne, irgendwo. Und da hat Apple auch irgendwas jetzt revolutioniert. Ehrlich gesagt, habe ich nicht so ganz zugehört und auch nicht begriffen was, weil hat mich nicht so...
Aber also die Grundidee hat, glaube ich, jetzt nicht, also das, was Sie heute gestern vorgestellt hatten, das löst jetzt, glaube ich, nicht dieses Problem hauptsächlich, weil, oder hatten Sie da noch was explizit
zu gesagt? Sie hatten dass Sie explizit das gesagt, hat, dass das fairer sagt.
Okay, gut, ja, ich dachte, Sie hatten das nur in dem Kontext mit Family gemacht, aber dann...
Nein, also es wird komplett revolutionieren, die neue Berechnung, die sie da jetzt machen, und das wird ein ganz neuer Standard und wie das immer alles ist. Werden wir sehen.
Haben sein eigenes neuronales Netz trainiert wahrscheinlich.
Das kann zum Beispiel sein, genau. Das Problem ist, glaube ich, eher, ob sich das beweisen kann noch, weil ich denke mal, die meisten, die eine Apple Card haben wollten, haben mittlerweile eine und da sie keine neuen Länder expandieren.
Ja, ich meine, die arbeiten ja mit Goldman Sachs zusammen. Vielleicht werden die bei dem Rating da einige Sachen geändert haben oder mit denen zusammen irgendwas Neues konzeptioniert haben. Genau, Details kenne ich jetzt auch nicht, aber das hatte Tim Cook ja gestern gesagt, dass diese Ungleichbehandlung mit dieser Revolution Apple Card halt jetzt verändert wird.
Ja, jetzt kriegen einfach alle einen scheiß Kreditraten und gutes.
Ja, wäre eine Lösung, genau. Ja, keine Ahnung, warum ist das in Deutschland kein Thema? Oder habt ihr das hier schon mal gehört?
Ich glaube, das erste Mal. So keiner da drauf. Ich weiß auch nicht, ob das hier so krass präsent ist. Also, weiß ich gar nicht. Also, weil die Kreditrahmen, also erstmal sind Kreditkarten generell nicht so der Boom hier. Viele, die ich kenne, kriegen jetzt gerade erst welche. Weil wegen Apple Pay und weil sie ja mittlerweile auch bei jedem Konto hinterhergeschmissen kriegst. Ansonsten musstest du ja oft sehr teuer dafür bezahlen, wo alle gesagt haben, sind sie überhaupt nie ein. Und ja, also ich glaube, das ist einer der Punkte und ich glaube, die meisten interessiert es ja auch gar nicht so krass. Die meisten werden sich einfach sagen, so kaufe ich eh meist nichts mit. So, das glaube ich ist eher ein Punkt. In den USA ist das ja viel, viel populärer. Da gibt es ja nur Kreditkarten, die haben ja gar keine Girocards und sowas. Deswegen ist das da natürlich ein anderes Thema und da tut das natürlich dann auch irgendwo ein bisschen mehr weh und vor allem fällt es natürlich auch deutlich mehr auf. Wenn beide eine Kreditkarte kriegen, die über selbe Vermögen verfügen und es dann bei der Frau heißt, nö.
Ja, du nicht, in Deutschland hast du halt ein anderes Problem. Wenn du dann in der Straße wohnst, die allgemeingültig halt oder viele hat, die nicht kreditwürdig sind, dann wirst du auch runtergestuft, weil du in derselben Straße lebst, obwohl du vielleicht ganz andere Voraussetzungen hast.
Das stimmt.
Und da ist natürlich ein Riesenproblem.
Das ist eine Riesensauerei, hatte ich mal bei jemanden, der wollte sich bei der Telekom einen Vertrag machen, auf meine Empfehlung hin. Ne, weil die haben den ihn dann abgelehnt, weil er nicht kreditwürdig ist. Und haben uns gedacht, hä? Und hab ich das nochmal nachgehabt, weil ich das eine Frechheit fand. Und weil irgendwo ist ja, weißt du, fand ich das ein bisschen beleidigend auch, ne? Also kennst du den, wie empfiehlst du demjenigen die Telekom und die sagen, du bist nicht kreditwürdig. Und dann hat mir ein netter Mitarbeiter erklärt, ja, das hat dann nichts persönlich mit dem zu tun, sondern er sagt, da sind vielleicht Nachbarn, die nicht kreditwürdig sind. Und in der Tat im selben Haus wohnte jemand, der schwere Kreditschulden hatte. Und das wird der ausschlaggebende Punkt gewesen. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte, das wird immer pro Person direkt geprüft, aber das ist nicht immer so. Das kann man machen, aber das ist, macht man wohl nicht immer direkt oder sowas.
Ja, vor vielen, vielen Jahren hat mir jemand, der zu dieser Zeit bei Kreditreformen gearbeitet hat, immer wieder so ein paar Geschichtchen davon erzählt. Also das ist schon ein sehr komisches Pflaster, ne? Also Schufa, Auskunft, Kreditreform. Es gibt ja verschiedene Anbieter für diese Sachen. Und letzten Endes arbeiten die halt eben alle mit solchen, also ich weiß nicht, ob es alle tun und ob es heute auch noch so ist, ne? Ich habe seit langen Jahren nicht drüber gesprochen, aber es ist schon faszinierend gewesen, zumindest damals das zu hören, dass die da auch mit solchen Heuristiken und sowas gearbeitet haben. Aber das passt ja auch zu dem, was du gerade erzählt hattest. Also wahrscheinlich wird das jetzt nicht eine Person sein, weil die wissen natürlich auch sehr genau, dass eine Person da nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Aber es kann schon sein, wenn du da irgendwie jetzt in einem sozialen Brennpunkt wohnst, ne? Also irgendwie hier so sozialer Wohnungsbau zum Beispiel, ne? So ein klassisches Ding. Das ist dann da, wo ich aufgewachsen bin, so zwei Straßen im Wohnviertel gewesen. Die sind halt eben dann leider ja nun mal oft alle eher kreditmäßig eher schlechter aufgestellt. So ist es zumindest halt eben traditionell gewesen, ne, wenn die Leute da gewohnt haben. Und wenn du dann eine Straße weiter in dem normalen Wohngebiet gewohnt hast, dann haben die dich genauso mit eingestuft.
Ne? Und ja, das ist natürlich
ein bisschen dumm.
Das ist natürlich ein totaler Fehler im System. Meinen Augen für beide Seiten, weil du prellst ja auch, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger Kunden, jetzt mal nicht nur unbedingt abgesehen jetzt von der Telekom, die da so ablehnt, was natürlich total doof ist, ne? Sie hätten ja Geld machen können, sondern auch, wenn ich jetzt eine Kreditkarte vergebe und gebe keinen guten Verfügungsrahmen, dann ist natürlich auch bitter, wenn dann derjenige nicht so viel Geld ausgeben kann, obwohl er es vielleicht möchte. Ne? Das ist natürlich dann auch irgendwo ein bisschen sinnvoll.
Ja, aber bei den Kreditkarten ist das ja jetzt eigentlich noch eine Sache, die man selber ausprobieren kann. Ne? Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals meine erste Kreditkarte haben wollte. Da hatte ich gerade mit dem Studium angefangen und in Deutschland eine Kreditkarte als Student zu bekommen, ist 2000 quasi nicht möglich gewesen. Also so, ich bin überall, also zumindest jetzt so überall in Anführungsstrichen, wo man so typischerweise war, rumgelaufen, zum Beispiel bei der Sparkasse, ja, wo ich mein Girokonto hatte. Und die ganze Familie war sogar mein Vater hat da sogar gearbeitet bei derselben Bank und die haben mir trotzdem keine Kreditkarte gegeben. Ja, da hätte dann mein Vater für bürgen müssen und ich hätte 21 sein müssen, ja, was ich dann gerade erst wurde. Und letzten Endes ganz, ganz komische, konfuse Geschichte gewesen. Ich wollte bloß 2-3 Sachen im Internet bestellen. Die hätten mir überhaupt keinen Kreditrahmen einräumen müssen. Die hätten mir einfach nur die Karte geben sollen, ohne Kreditrahmen. Ne? Aber Debitkarten, dafür wollten die schon eine Bürgschaft. Ne? Habe ich überhaupt nie verstanden, was da der Sinn dahinter gewesen ist. Und dann nahmen sie natürlich auch noch 80 Euro. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt monatlich oder jährlich war, aber es war auf jeden Fall brutal teuer.
Ne? Ja, also das ist schon... Ja. Also wie gesagt, im Gegensatz in Amerika kriegst du die Dinge hinterhergeschmissen. Ne?
So, ja,
genau. Kriegst ja von jeder Bank und bla und dann noch Bonus und Startguthaben und dreimal Punkte und weiß der Teufel was. Ne? Also es ist da schon ganz anders gemacht.
Ja, genau. Also was ich gerade erzählen wollte, war, da kam ja jetzt dann der Kniff am Ende. Also ein Jahr lang bin ich rumgerannt, habe versucht, irgendwie eine zu kriegen und dann bin ich irgendwie durch Zufall irgendwo an so einem Stand von Barclaycard stehen geblieben. Die standen irgendwie an einem Elektronikmarkt, so mit so einem klassischen Pappaufsteller in der Gegend rum. Dann dachte ich mir, ja, komm, aus Spaß. Ja, Barclaycard ist ja dann so eine britische Bank, ne? Und hingegangen und gesagt, hier, ich bin Student, ich kriege nirgendwo eine Kreditkarte, ich hätte aber gerne eine. Die kann auch von mir aus keinen Kreditrahmen haben. Gibt er mir die? Da sagten sie, füllen Sie mal aus, kriegen Sie einen Brief. Ne? Einfach nur so ausgefüllt, Brief abgewartet. So, da kam ein Brief, ja, hier genehmigt, 500 Euro ne? Oder Mark. Vielleicht auch noch, das war ja 2000. Und dann so, also letzten Endes einfach ein kleines Volumen nur gekriegt.
Ne? So, ja, und das dann, ist ja auch sinnig. Ne? Also ja. das sieht man auch, finde ich, immer bei, also siehst du auch so bei Kreditkarten, ne? Wo ich als Student meine Barclay hatte oder noch habe, ich konnte immer noch hier rumliegen, muss ich mal nicht kündigen. Die haben ja dann halt ganz im Ernst für einen Studenten, der kein Einkommen hatte, 1000 Euro gegeben. Das im Kreditrahmen, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ne? Aber hast halt sofort gesehen, wir sind damals mit Freunden, bin ich mit Freunden in den Urlaub gefahren und dafür haben wir die geholt, weil man da auch im Ausland mit bezahlen konnte, kostenfrei. Mhm. Und die haben natürlich alle mehr Kreditrahmen gekriegt, weil sie Geld verdient haben. Ist ja auch logisch. Mhm. Ne? So, ja. Aber auch nicht mega. Ne? Also wir haben, glaube ich, 1,5 gehabt oder sowas, dann als Kreditrahmen. Aber wenn du halt dann siehst, ne, also die achten schon, haben dann schon sehr darauf geachtet, was du verdienst. Ne? Also als ich hier für meinen Vater beantragt habe, zum Beispiel, dann einen ganz anderen Kreditrahmen gekriegt. Ne? Also da, ja, gut, da war dann eine ganz andere Nummer. Aber das ist ja auch richtig so. Ne? Also ist ja auch nicht ist auch sinnvoll. Ne? Du gibst ja keinen Kreditrahmen, was er hinterher eh nicht zurückzahlen kann. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich halte das ja auch für legitim.
Das so eine Einschätzung.
Genau. Hm? Was mir zum Beispiel auch lange nicht klar war bei diesem ganzen Kreditgedöne und Schufa und bla, dass so Verträge und so Kreditkarten, wenn du sie natürlich pünktlich bezahlst, logisch, aber positiv auswerten, das macht dich kreditwürdiger. Ja. Das wusste ich nicht. Mir war das nicht bewusst. Ich dachte, alles, was da drin steht, ist schlimm. Das ist ja gar nicht so, sondern wenn du pünktlich deine Verträge zahlst und viele Verträge hast und die zahlst du auch alle wunderbar pünktlich, kriegst du eine super Schufa. Dann bist du super vertrauenswürdig. Das ist
genau. Das wissen wenn nämlich viele nicht.
Wenn du nicht bezahlst, dann hast du ein Problem.
Ja, dann genau. Nicht. Dann kriegst halt, dann kriegst du auch diesen bekannten Schufa-Eintrag. Ja. Und dann tragen die das halt ein.
Das sind alles die Schufa-Einträge. Nur es gibt positive und negative.
Negative, genau. Mhm.
Und das ist auch genau der Punkt. Also, ne, wenn du kriegst halt einfach sukzessive, ne, also bei mir war das bei der Kreditkarte dann auch so, die Geschichte jetzt ein bisschen noch zu Ende erzählt. Also die 500 Mark, die sie mir dann gegeben haben, wurde dann auch, wenn ich das dann mal ausreizte und dann wieder abbezahlt habe, dann kam dann immer so ein paar Monate später so, hier, sie haben jetzt was mehr. Dann waren das irgendwie 800 Mark, dann waren es 1000 Euro oder so was. Und das wurde halt eben so immer mehr. Ne? Und als ich den Vertrag gekündigt habe, das war dann ein paar Jahre später, das war mir dann von der Grundgebühr her zu teuer, da gab es dann Alternativen. Da hatte ich dann 2.500 Euro oder sowas. Ne? Also das ist so immer weiter hochgegangen. Jedes Mal, wenn sie gesehen haben, ich habe das wieder ausgereizt oder einigermaßen ausgereizt und dann schön abbezahlt oder auch 2-3 Mal, dann gab es wieder eine Erhöhung. Ne? Und das ist doch eigentlich schön. Ne? Also man geht mit seinen Kunden um, man kennt seine Kunden und sagt dann, hey, guck mal, der hat das jetzt ein paar Mal gut abbezahlt, dem können wir mehr geben.
Ne? Ja, genau. Also
ist kein Risiko, kein
großes. Das ist ja auch richtig so. Ne? Und vor allem, wenn sie auch sehen, derjenige, du siehst natürlich bei einer leeren Schufa, das hat mir dann mal jemand erklärt, weil da ging es auch um irgendeinen Vertrag, den ich sofort gekriegt habe, obwohl ich noch Student war und ein Kumpel von mir nicht, obwohl er gearbeitet hat. Ne? Aber da hatte noch nie irgendwas über sich laufen. Alles über seine Eltern bisher, ne? Also nie stand was auf seinem Namen. Ne? Ja. Und da hat mir das dann einer mal erklärt und hat gesagt, ja, das ist dann logisch. Also der Erste ist immer der das Risiko eingeht. Wenn du der Erste bist, der jemand in die Schufa schreibt, du weißt ja nicht, hat der jemals was gezahlt? Sagt er, du hast schon bei O2-Verträge, bei Vodafone, sagt er, bist bei der Telekom seit Jahren, sagt, du hast deine Kreditkarten. Sagt, die gucken da rein, sagen, boah, der zahlt seit Jahren x Verträge ohne Probleme. Ja, ne? So, kein Problem, dem geben wir einen neuen Vertrag. Ja. Beim anderen gucken die rein und sagen, Moment, der hat noch nie was gemacht. Nee, aber nicht bei uns. Das ist die Idee, also das Problem, sage ich jetzt mal. Deswegen sagt man auch immer, sage ich auch immer Leuten, guckt, dass ihr Sachen auf euch laufen lasst. Wenn ihr nichts auf euch laufen habt, seid ihr für die Bank nie existent. Das heißt, die Bank guckt sich das an und die ganzen Leute, die halt eine Kreditauskunft wollen und sagen sich, oh nee. Das ist ein zu hohes Risiko, das machen wir nicht. Ja, deswegen, und das gibt es oft, ne? Ich kenne viele Leute, die haben dann die Verträge alle nicht über sich und nichts haben sie jemals gemacht. Die sind blank im System. Und das ist halt, je älter du wirst, umso schwieriger ist das. Ne?
Ja, gut, klar. Das ist auch noch eine Komponente. Übrigens noch eine klassische Komponente, die manche Leute schon mal falsch machen, das ist Umziehen. denn die Schufa bekommt ja, ich glaube, die Schufa bekommt sogar tatsächlich über die Meldungen über das Einwohnermeldeamt das
mit. Kannst du ja abonnieren.
Ja, genau, die kannst du, glaube ich, abonnieren.
Die verkauft, ne? Das Einwohnermeldeamt.
Ja, genau. Also die abonnieren die, glaube ich, aber du musst, also auf jeden Fall, es gibt da manchmal diese Sache, dass du, wenn du diese Schufa-Erlaubnis ausfüllst, dass du noch deine ehemalige Adresse eintragen musst. Und ich habe das schon tatsächlich auch in der Familie gehabt, dass die Leute gesagt haben, was interessiert die da meine ehemalige Aufenthaltsadresse? Ja, haben das da entweder durchgestrichen oder haben irgendeinen Blödsinn hingeschrieben. Ja, Hauptstraße 105. Ja, so. Und dann kriegen sie dann abgelehnt. Ja, so, Schufa abgelehnt. So, warum? Ja, weil die haben das halt eben irgendwie den Umzug noch nicht gematcht oder eventuell ist es auch noch nicht gemeldet gewesen oder was auch immer. Und dann haben die halt eben an der neuen Adresse, haben die da keine Person gehabt und die alte haben sie quasi nicht gefunden, weil halt eben diese Auskunft nicht vorlag. Und deswegen hast du dann die Zusage dort an der Stelle nicht gekriegt, weil ne, die halt eben genau dasselbe hatten. Also blanker Nutzer an einer unbekannten Adresse, also an einer Adresse, wo sie den nicht zuordnen konnten. So, und dann kommst du halt eben auch schon mal in die Probleme rein. An der Stelle lohnt es sich tatsächlich, wenn man umgezogen ist, ab und an, also zum Beispiel, wenn man umgezogen ist, ab und an mal eine Abfrage bei der Schufa zu machen. Man kann ja eine Selbstauskunft anfordern. So, habe ich auch mal gemacht, kann man online machen, muss man sich, glaube ich, registrieren für und dann schicken sie einem das per Brief und dann sieht man auch die ganzen Einträge historisch, die alles, was gemeldet wird. Ne? Und das ist ganz faszinierend zu sehen. Da sind nämlich auch die positiven Einträge drin.
Ja, und, genau.
Genau. Und also das ist dann die ausführliche Schufa-Auskunft. Es gibt zwei. Ne? Also es gibt eine kurze und eine lange. Vielleicht kostet die ausführliche
ein bisschen Geld. Ja, die eine kostet Geld, die kriegst du dann aber auch digital direkt. Die hatte ich jetzt auch, wo ich die Wohnung zum Beispiel haben wollte, angefordert. Da gibt es dann übrigens da schon mal im Voraus für Leute, die eine Wohnung suchen. es gibt da extra ein Blatt, wo dein Score draufsteht. Weil was für Einträge das hat, geht den Vermieter überhaupt nichts an.
Ja.
Und wenn du einen vernünftigen Vermieter hast, will er das auch gar nicht wissen. Also meiner hat sofort gesagt, so, nee, die Details will ich überhaupt nicht wissen. Der wollte nur kurz den Score sehen, hat gesagt, ja, ist alles gut, ne? Und das war's. Ja. Na, so, aber ich weiß, es gibt eine Menge da draußen, die dann alles Mögliche wissen wollen, bis hin zu, was weiß ich, Religion und hast Kinder geplant oder sonst was. Ne? Lasst euch da nicht verrückt machen. So, jetzt sind wir aber wieder zu den Kreditberatern abgeschwiffen, das wollten wir gar nicht.
Ja. Wo geht's weiter? Vielleicht noch gerade zur Apple Card Family. Also was sie da jetzt noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass man das jetzt irgendwie auch familientechnisch, zur Apple Card, dass man das jetzt familientechnisch zusammenlegen kann. Es gibt da also jetzt eine Möglichkeit, dann auch eine gemeinsame Kreditkarte dann auch mit dem Scoring von den beiden Eltern dann zu machen. Deswegen hatten wir auch drüber gesprochen und letzten Endes dann damit jetzt eine gemeinsame Kreditwürdigkeit und Kreditlinie zu haben. Ne? Also ganz nett. Ist halt eben leider schade, dass es das weiterhin nicht bei uns gibt. So wie viele Sachen in der letzten Zeit, was Services angeht, ein bisschen was schade. Ich hoffe, das ist kein Trend, beziehungsweise das ändert sich mal in Zukunft auch wieder, was solche Sachen angeht. Ich möchte zum Beispiel endlich Apple Pay, Cash heißt es, ne? Was man per iMessage schicken kann. Ne? Gestern hat mir Sascha wieder was mit PayPal geschickt und wie man das halt eben macht, wenn man sich mal was schicken muss. Ne? Und das ist ja immer ein Blödsinn. Ne?
Was heißt total schrecklich? Das ist jetzt wieder, gibt jetzt wieder Leute, die würden mir am Kopf hauen und sagen, es ist doch total großartig, aber ich generell fand ich PayPal schon mal nie eine großartige App. Ich fand sie schon immer schrecklich. Mhm. Ich finde sie einfach nicht ordentlich usable. Und natürlich mit der Option, mit der guten Gegenoption iMessage oder Apple Pay, Apple Cash per iMessage, das ist einfach so eine geile Sache und ich fange jetzt nicht mehr mit dem Thema an, was Apple alles vergeigt und nur in den USA macht und dem Rest der Welt vorenthält, aber das gehört halt mit dazu, finde ich super schade. Also ich finde es echt extrem schade und
ja, ist halt so. Richtig. Gut, kommen wir zu den Sachen, die es in Deutschland gibt.
Genau, und zwar gibt es jetzt gibt es demnächst das iPhone 12 und iPhone 12 Mini in Purple, also in Lila, ne?
Lila,
ja, genau. Ich tue mir mit Farben immer schwer. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Also Purple ist für mich Lila, das konnte ich übersetzen, aber ist das wirklich ein Lila? Aber ich wette, irgendwer kommt noch um die Ecke und sagt, das ist Fliederfarben oder irgendwie so Kram.
Oh, jetzt, wenn du jetzt mit den Unterschieden zwischen Lila und Violett anfängst, dann verlässt es mich
also auch. Apple hat es Purple genannt, es ist Lila, Punkt. Und so einfach machen wir uns das jetzt. Ja, ansonsten gibt es ja nichts Besonderes, außer dass es Lila ist. Und wem es gefällt, boah.
Genau. Vorbestellen können das am 23.04. und am Freitag. Und Shipping ist wie alle anderen Produkte auch am 30.04.
Mhm, genau. Um dann mal einen klassischen Disclaimer nochmal hinterher zu schicken. Ich finde ja jetzt eigentlich das Timing im April noch ein neues iPhone zu kaufen schon ungünstig. Also voll ausnutzen vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man das natürlich jetzt nicht mehr, wenn man bedenkt, dass im September, Oktober dann schon wieder die nächsten kommen. Also das wäre jetzt so genau dazwischen. Also eigentlich würde ich immer nur Leuten empfehlen, die dringend jetzt eins brauchen, weil sie es irgendwie verschrottet haben oder sonst irgendwas, jetzt ein iPhone zu kaufen. Ansonsten würde ich ein halbes Jahr warten. Und das finde ich immer schade, dass sie da jetzt mit diesen Farben dann noch rausrücken, die wirklich schön sind, weil die hätten sie natürlich auch im Herbst schön verkaufen können. Ne? Und das finde ich dann immer schade. Das war ja in der Vergangenheit auch schon mit diesen roten Special Editions und sowas gewesen, ne? Die sie dann schon teilweise gebracht haben, wo ich mir dann immer dachte, das hätte ich doch genommen, gebt mir das doch im Oktober.
Ja gut, aber die ist, Product Red, da ist ja, das machen sie ja eh immer später, damit sie erstmal ihre Phones verkaufen.
Ja, aber warum? Genau, das ist ja der Punkt. Nein, also Hüllen und sowas, Product Red, die haben sie doch immer mit dabei.
Ja, das aber jetzt, ja, ich meine die Farben jetzt von den Phones.
Ja, aber genau, warum machen sie das beim Gerät anders? Aber grundsätzlich sie haben sich halt eben angewöhnt, so eine Frühlingsfarbe. Also mir ist schon klar, ne, die wollen ihre Quartalszahlen hochhalten. Ja, die wollen jetzt im Frühjahr hier möglichst viel nochmal iPhones verkaufen. Klar, ne, aber das ist halt eben dann trotzdem genau der Punkt, wenn sie nicht mit dem Preis runtergehen nach ein paar Monaten, ja, dann ist doch das Preis-Leistungs-Verhältnis schlechter effektiv als zu dem Gerät, was dann Ende des Jahres kommt. Ne? Also finde ich immer schade. Mich beißt das immer so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, der auch gerne schon mal Sessionsskalas, die aktuellen Farbvarianten kauft. Ne? Ich habe das Grün gekauft vorletztes Jahr und so. Und auch das Gold ja jetzt dann im Herbst.
Achso, du meinst
bei den iPhones. Bei den iPhones.
Ja, also gut, mir ist das persönlich wurscht, weil ich würde es niemals kaufen in der Farbe. Aber Das ist für mich nichts. Ich hätte immer noch gerne ein rotes iPhone 12 Pro. Das Blaue ist zwar auch super schick, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass ich nicht weiß und schwarz nur zur Auswahl habe, weil Gold ist für mich auch nichts. Also würde ich ist nicht meins. Ich bin ja schon da immer sehr beschränkt, was die Farbe angeht. Deswegen, also ich bin ja schon von Schwarz und Weiß und dann darf da vielleicht noch was neben sein. Aber ansonsten bin ich da ja auch immer sehr begrenzt. Ich möchte das nicht zu farbig. Aber das Blau war schön, schön dezent. So lila wäre nichts. Ein Knallrotes würde ich immer noch nehmen, weil ich es einfach cool finde. Wenn es ordentlich rot ist. Ich finde das zum Beispiel vom 12er auch nicht schön. Ja, das muss ich auch
dabei sagen. Ja, gut. Also momentan ist halt eben wieder so der Trend in Richtung Pastellfarben. Das ist ja immer so ein bisschen was hin und her. Ich mag auch die knalligeren Farben etwas lieber. Also wenn du mich nach Rot fragst, hätte ich auch gesagt, knallig Rot ist meine Lieblingsfarbe.
Also das schönste iPhone, was ich je hatte, war das iPhone 8 Plus in Rot.
Ja, ne?
Das schöne Aluminium und knallrot. Mhm. Boah, das war so geil.
Das ist auch genau das, was du da, das ist das Schönste, was du da erwischt hast. Kann ich mich zumindest dran erinnern. Ja, gut, also in dem Sinne, wer jetzt ein Telefon kauft und Violett mag oder Lila, dann schaut es euch mal an. Ist natürlich eine schöne Farbe. Also ich finde es auch schön, ich mag ja auch Lila sehr gerne und für mich wäre das vielleicht sogar eine Überlegung wert gewesen. Grundsätzlich, das hat ja einen weißen Basiston, ne? Also es ist so weiß-lila. Ne? Für mich persönlich hätte es dunkellila sein können, ne? Also schwarzer Basiston und dann ein lila Hauch. Aber sie sind halt eben momentan da mit den Farben eher auf diesem hellen Ton unterwegs. Wohlgemerkt nur fürs iPhone 12 und 12 Mini, ne? Also nicht für die Pros, die gibt es dann nur in den Pro-Farben. Das wird ja unterschieden, weil Aluminium versus Stahl und so. Und deswegen gibt es ja dann in den metallernen Farben. Wie zum Beispiel das Gold, was ich eben meinte, was ich ja bestellt hatte. Gut, so, hat man schon gesagt, wann es das gibt. Also Pre-Order geht ab Freitag 23. Ja, also ist eventuell schon hinter euch, je nachdem, wann ihr das hört, dass das gestartet hat. Und Versand ist dann, oder Auslieferung ist am 30.04., also dann eine Woche später. Und ja, am 30.04. werden wir noch oft hören heute.
Oh ja.
Gut, so, dann nächstes Thema ist ein Service, wo Apple jetzt was ganz Neues versucht und trotzdem was Altes anfasst. Schön verschnabuliert über Podcasts gesprochen, ja. Und zwar, wir hatten ja schon so ein bisschen was philosophiert über hier Apple Podcast Plus, hatten das genannt, ne? Also über irgendwie einen Service, den Apple da bringen könnte. Das ist es aber gar nicht geworden. Denn letzten Endes wird es jetzt nicht ein Podcast-Abo geben, also wo man dann einen Abo-Betrag bezahlt und dann beliebig viel hören kann, was aber ja von der Philosophie her auch nicht viel Sinn gemacht hat, wie wir schon besprochen hatten, sondern sie machen es andersrum. Man kann jetzt Premium-Content anbieten als Podcaster. Also ich als Podcaster melde mich dann zu einem, wie haben sie es genannt, Apple Podcasters Program an, muss dafür auch 20 Euro im Jahr bezahlen, 19,99, und kann dann Premium-Content verkaufen mit dem bekannten Schlüssel 30% im ersten Jahr und 15% im zweiten Jahr. Also im Prinzip sind das einfach hier Abos wie bei In-App-Purchases auch, die aber halt eben dann für Podcasts gehen. Und man kann über dieses Apple Podcast Connect kann man jetzt Premium-Content einstellen und dann halt eben auch kaufbar machen. So, das heißt, man kann zum Beispiel, das trifft jetzt nicht für uns zu, aber so wurde das hier aufgezählt, eine werbefreie Version des Podcasts zum Beispiel als Abo verkaufen. Ne? Also gerade jetzt die englischsprachigen Podcasts, die machen ja sehr viel diese Content-Network-Werbungen, also wo dann in der Folge irgendwie so unterbrochen wird und dann gesagt wird, die heutige Folge wird gesponsert von lalala, so, und dann erzählen sie irgendwie 5 Minuten über den Sponsor und dann geht's weiter im Text, ne? So, und das kann man natürlich mögen oder nicht mögen. Manche Leute finden das sehr nervig. Ne? Das ist so auf YouTube zum Beispiel auch so ein Problem, ne? Dass die also dann mittlerweile irgendwie die guten YouTuber alle diese Interludes machen, die minutenlang sind, dann über ein anderes Thema sprechen. Und dann kann man die nicht überspringen, weil sie keine Chaptermarke haben und. Ich weiche wieder ab, aber ne, also das, mich nervt das, mich persönlich.
Ich finde das auch total, total schrecklich. Mhm. Irgendwie, also ja, es gibt, weiß ich gar nicht, gibt es bei YouTube Möglichkeiten, deren Werbung zu überspringen? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, nee, da geht es nicht.
Du kannst das haben ja die Content-Creator. Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Die YouTube-Werbung, die meine ich jetzt nicht. Die
nein.
Schön mit einem Werbeblocker auch blocken. Auf dem PC zumindest. Also am Mac mache ich das sehr erfolgreich. Aber das sind ja diese Interludes in den Videos. Und,
okay, ja gut, dann finde ich es halt doppelt blöd. Also du kannst ja schon bei YouTube abonnieren. Du kannst die Leute unterstützen. Du kannst sogar den Leuten so ein Kanalabo irgendwie machen. Und das kostet dann... dann würde ich auch erwarten, dass der Mist werbefrei ist, ganz ehrlich. Und ja, also weißt du, ich verstehe, die Leute machen sich da Arbeit, ich verstehe, das kostet Geld und die Leute wollen davon leben und müssen zum Teil davon leben. Alles ja, gut, gar nicht nachvollziehen, aber Werbung nervt. Es gibt welche, die geht, und es gibt welche, genau. die machen das total penetrant. Genau. Und das finde ich, muss die Waage sich halten.
Ah, da hast du genau das Wesentliche angesprochen, weißt du, wenn das einfach nur so mal zwischendrin mal freundlich gesagt wird, gut und schön, aber wenn die dann so mitten in irgendwie einem Thema dann 13 Minuten lang irgendwie über den Sponsor sprechen und das Video ist irgendwie 20 Minuten lang, dann fühlst du dich verarscht.
Ne? Genau, also das ist, finde ich, dann auch nicht in Ordnung. Ja. Weil dann hält sich das nicht mehr die Waage. Ne? Also das ist wie, ich sag jetzt mal ähnlich wie im Privatfernsehen Bereich, ne? Ob jetzt RTL, ProSieben oder Sky. Also bei Sky finde ich es immer ganz schlimm, weil da bezahle ich ja noch richtig für. Ja, und trotzdem gucke ich mir 10.000 Mal Werbung an. Ganz eklig wird es, wenn du schnell noch spät ein Spiel auf Sky Go anmachen willst und dann kurz machen die dir erstmal 4 Werbespots davor und verpasst die ersten 2 Minuten. Dann kriege ich die Krise, ne? Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also vor allem, weil du etwas kriegst, wofür du sowieso bezahlst und was ich auf meinem Empfangsgerät normalerweise auch ohne Werbung noch bekomme. Dass sie danach die Halbzeitshow oder die Halbzeitanalyse und so mit Werbung zukleistern, also 5 Minuten Werbung, 5 Minuten Quatschen, 5 Minuten Werbung. Das heißt, du hast ja doppelt so viel Werbung wie Gerede. Ja? So, ja, von mir aus, ich höre ich mir eh nicht an, ich will eh nicht wissen, was sie da reden, ist mir sowieso total uninteressant, ist eh nur Stuss. Ja? Aber da ist mir das ja Keks, aber einmal haben sie, das weiß ich noch, jetzt muss ich kurz abschweifen, das ist mir gerade eingefallen, da ist ihnen ein Bock passiert, da haben sie im Spiel Werbung geschaltet, aber Vollbild. Nicht unten so ein Banner, sondern Vollbild-Werbung, ich weiß nicht mehr, welche es war. Das war ein Versehen, das war ein technischer Fehler. Irgendwer hat sich vertan, hat auf den Knopf gedrückt, ich weiß es nicht mehr. Das kam dann hinterher auch raus und scheinbar konnten sie die nicht abbrechen. Scheinbar gibt es ja kein System für das abzubrechen. Ja, da lief echt... irgendwie, ich weiß nicht, 15 Sekunden lang diese Fehler. Werbung mitten im Spiel, dass sie nie wieder passiert. Das war ein riesiger Shitstorm. Das ist richtig in die Hose gegangen. Da haben sie richtig Ärger für gekriegt, was ja auch in Ordnung ist. Weil du guckst, so ein Spiel ist gerade spannend, dann kommt ja irgendwie so hier, keine Ahnung, der neue VW sowieso oder keine Ahnung. Super, super geil.
Da ist aber eh schlimm, wie sich das entwickelt hat mit der ganzen Werbung. Früher als Premiere noch oder als Sky noch Premiere hieß, da war der Vorteil, dass die keine Werbung haben. Nur deswegen hast du dieses Abo abgeschlossen. Ja. Und mittlerweile sind sie wieder so.
Ja gut, bei den Shows haben sie es ja auch in der Tat nicht. Also wenn du Formel 1, jetzt geht Formel 1 ja nur noch da, guckst, die ist in der Tat ohne Werbeunterbrechung, ne? Und auch Fußball in der Regel, außer die Halbzeit halt. Davor kleistern sie dich halt überall mit Werbung zu, ne? Wo es nur geht und auch in ihren Apps du willst dir nur so ein Interview angucken in der Sky Sport App, ne? Also was hat keine Ahnung wer zu irgendwas gesagt. So, dann klickst du da drauf. Dann geht das Video, also oder der Satz 30 Sekunden. Aber du hast eine Minute Werbung. Ja, tut mir leid, da werde ich bekloppt. Da guckst du doch nicht 5 Videos hintereinander, so viel Zeit hast du doch gar nicht. Ja, und das verstehe ich einfach nicht. Also es hält sich einfach nicht die Waage. Ne? Das finde ich. Und zusätzlich zahlst du ja auch noch für den ganzen Kram. Ne? Also wenn ich jetzt wenigstens sagen würde, für die Leute, die kein Abo haben, aber diese News-Videos gucken wollen, die haben Werbung, aber derjenige, der für uns bezahlt, der hat sie nicht. Ja, dann fände ich das eine faire Sache. So rum ist das ja dann irgendwo in Ordnung. Ne?
Ja. Aber Das hat man leider so oft und überall. Das ist so schrecklich. Das ist auch, wenn man irgendwie hier irgendwie Nachrichten oder sowas Abo hat. Ich habe ja hier so ein Abo von meiner lokalen Zeitung und sowas. Ne, die hören nicht auf, die Werbung reinzuknallen, ne? Auch wenn du da bezahlender Kunde bist, ne? Zusätzliche Monetarisierungswege aufmachen, bla, kommt dann das Gerede, wenn du die von innen hören, reden hörst. Das finde ich total schrecklich, dass man heute nicht mehr den Mund voll haben kann bei sowas. Wenn die Leute jetzt schon bezahlen, dann soll es doch gut sein. Ja, wenn sich das darüber nicht finanzieren lässt, dann müssen sie sich Gedanken machen, aber das sollen sie doch nicht an den Abonnenten auslassen.
Ne? Ja, also das verstehe ich auch immer nicht. Also irgendwo, wie gesagt, ich finde, dann verprellt es auch die Leute. Das ist genauso wie mit Werbung auf der Website. Ne? Also keiner hat mal was gegen den Werbebanner, aber das ist ja auch irgendwann total ausgeartet. Und,
genau. Und das ist immer das Schlimme. Wenn das ausartet, dann fangen die Konsumer an, sowas wie Werbeblocker zu machen. Und ich bin ein großer Freund von Werbeblockern. Das Internet ist richtig friedlich damit.
Ja, ohne
außer die Anbieter, die mich nicht reinlassen, weil ich einen Werbeblocker habe. Aber
mache ich den auch nur temporär aus, kurz einmal neu laden ohne und dann ist es gut. Ja. Wobei ich mittlerweile für 99% der Seiten, die mich ohne Werbeblocker nicht reinlassen, sind Zeitungsseiten. Genau. Also FAZ, Spiegel, Fokus, was auch immer. Und das habe ich mittlerweile umgangen, indem ich das in Instapaper reinstopfe, also den Link einfach in Instapaper rein tue, der lädt mir das dann runter und dann habe ich keine Werbung und dann kann ich den Artikel trotzdem lesen, ohne dass ich irgendwas akzeptieren muss.
Genau. Sehr gut. Ist auch lange der Trick gewesen, wenn man so einen Popover bekommen hat, einfach auf Reader zu drücken und dann den Text lesen zu können. Aber das haben sie mittlerweile gelernt. Jetzt schalten sie Reader ab im Safari. Das lässt sich wohl mit einem Flag abschalten.
Ja, klappt leider nicht mehr. Das Schlimme ist, dass manche dadurch auch gar nicht mehr mit dem Reader funktionieren. Es gibt mittlerweile auch, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das ist, aber manche gehen gar nicht mehr mit dem Reader.
Ja, das ist dann auch wieder so ein Thema. Nee, dann lass mal lieber nicht damit anfangen, aber so Sachen extra schlecht zu machen, ne? so Airplay abschalten und so. So ein altes Lieblingsthema von uns. Ne? Ja, genau. Hallo, ich muss immer noch eure Preiserhöhung, apropos Preiserhöhung Netflix, sorry, das muss ich jetzt auch noch dazwischen schieben. Die Tage habe ich jetzt irgendwie hier die Netflix-App gestartet. Bekam ich ein Pop-up. Ich hatte vorher schon eine Mail gekriegt, deswegen kannte ich das schon so. Übrigens, dein Netflix-Abo wird jetzt teurer, kostet jetzt 12,99. Haben wir ja letztlich schon mal darüber gesprochen, ist das HD2-Stream-Abo, ne, was teurer wird. Das und das Große, glaube ich, ne, oder so. Und dann kriege ich halt eben in der App ein Pop-up, wo dann drin steht, hier kannst du den neuen Preis akzeptieren oder Alternativen anschauen. Da dachte ich mir, oh, was sind denn die Alternativen? Ja, drückst du drauf, kommt ein neuer Dialog, steht drin, hier kannst du stornieren. Ansonsten geh halt weg. So, das heißt also, Alternative war stornieren.
Ja gut, das Thema ist, bei Netflix glaube ich einfach, das funktioniert, weil ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der seinen Netflix-Account alleine nutzt. So wirklich. Also alle teilen den irgendwo und das ist Netflix auch selber schuld bei den Preisen.
Alle würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ja, gut.
Gut, also gut, sagen wir mal, die meisten, die ich kenne, teilen das, weil das, wie gesagt, Netflix auch einfach selber schuld. Guck dir die Preise an, guck dir die Qualität dazu an und dafür bezahlt. Also ich, ganz im Ernst, wenn ich meinen Netflix-Account alleine zahlen würde, würde ich keine haben. Habe ich halt nicht, dann ist das eben so. Dann würde ich mir das holen, wenn eine neue Serie kommt, die ich mal gucken will. Wie gesagt, ich habe da eh nur zwei Serien oder drei, die ich da gucke. Also nehmen wir jetzt mal die neue Staffel Stranger Things oder so, wenn die kommt. Dann hole ich mir das, dann gucke ich die durch und dann ist es gut.
Ja, richtig. Genau so war das bei mir auch. Ne? Also tatsächlich habe ich in dem Moment darüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht besser stornieren möchte, einfach nur für die Statistik. Tat mich dann allerdings schwer damit. Das hat bei uns dann natürlich wieder mit Töchterchen zu tun und dass sie zu Tode betrübt ist, wenn sie dann verschiedene Serien nicht mehr gucken kann, wie sie darüber gucken ist. Aber ansonsten, ne, so in deiner Situation, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal auf Stornieren, auf Canceln gedrückt, einfach nur, um ihnen klarzumachen, dass ich das übertrieben fände. Denn das finde ich auch übertrieben. Ich finde, sie sollten... Ja, ne? Also sie können das ja nicht beliebig weitermachen. Irgendwann kosten sie 50 € im Monat. Die Frage ist, wo wollen sie da hin in Zukunft?
Ne? Ja, genau. Ja,
dann kommen also andere Anbieter, die billiger sind und dann wird
gedacht. Ja, also ich glaube auch, ja, Netflix hat da, wird dann ein Riesenproblem kriegen auf Dauer, vor allem, weil sie so viel Geld auch für so viel Krams raushauen, der einfach nichts taugt.
Aber wir waren ja nicht beim Geld ausgeben, genau, sondern beim Geld verdienen, ne? Mit Apple Podcast.
Genau. Genau. So, das ist mal wieder ein typischer Apfel-Nerdscher Abschweifer gewesen. Ja, genau. Also zurück zu den Podcasts. Also, wie gesagt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Ad-Free-Content als Abo zu verkaufen oder auch andere Sachen. Bonusfolgen wurde noch erwähnt. Und ja, nur so als Idee. Also Einzelkäufe scheinbar. Wobei, Einzelkäufe bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder ob es nur Abos waren. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber vielleicht meinten sie mit Bonusfolgen für Abonnenten. Ich glaube, das ist nur ein Abo. So, ne? Also das hatte ich jetzt nicht anders gelesen. So, und 30%, 15% hatten wir schon gesagt. Das Faszinierende daran ist, wir haben uns das natürlich auch im Prinzip mit Interesse gleich angeschaut und dachten uns so, hey, 20 Euro ne, für Hosting, da bezahlen wir bei unserem aktuellen Hoster deutlich mehr. Lass mal doch mal gucken. So, ne? Und dann so genau drauf geschaut, so, ach so, nur für den Premium-Content. Also den kostenlosen Teil, den hosten sie nicht bei sich. Den muss man selber mitbringen.
Ja, ist ein bisschen sinnfrei das Ganze. Also wir hatten natürlich nicht vor, einen Premium-Content zu machen, sondern wir wollten einfach nur theoretisch den Hoster wechseln, wenn es günstiger ist. Warum nicht? Und dann haben wir alles schön bei Apple, das ist ja für uns eh immer schön. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen sehr Banane zu sagen. Den Premium-Content, den kannst du bei uns machen, aber deinen kostenlosen musst du wieder woanders hinstopfen. Das ist ja total absurd.
Ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht kategorisch ausschließen, dass wir mal Premium-Content ausprobieren irgendwann. Wobei ich mir momentan bei diesem Format hier schwer tue, irgendwie noch Premium-Content zu finden, ohne dass irgendwie der normale Podcast irgendwie kaputt wäre. Und wir sind ja jetzt sowieso nicht auf Geld verdienen aus, momentan zumindest. Und das streiche das momentan. Wir machen ja unser Hobby quasi einfach nur zum Podcast. Genau. Letzten Endes sind wir einfach nur froh dafür, nicht viel Geld bezahlen zu müssen, weil ordentliches Hosting, ne, das kann halt eben schon ganz schön ins Geld gehen. Und deswegen hatten wir uns das halt eben dann angeschaut und gedacht, so, ja, wäre ja ganz interessant, wenn das 20 Euro kostet und die hosten alles. Ne? Das wäre halt eben schon Kampfpreis. Guter Deal gewesen, aber ja. Nee, das war es nicht. Und in diesem Sinne hat sich das dann auch quasi gleich erledigt, weil der Großteil der Leute wird halt eben, der Podcaster wird jetzt nicht Premium-Content anbieten wollen. Und wenn man jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, groß genug zu sein, um solche Werbegeschichten machen zu können, also bei so einem Ad-Network da irgendwie interessant zu sein oder so, was wir jetzt vielleicht auch tun würden, wenn wir soweit wären, ja, um dann zum Beispiel unsere Kosten zu decken, ne, das wäre dann eher so der Gedanke, aber können wir nichts zu sagen, weil das ist halt eben für uns jetzt einfach hier viel zu früh und solange wird das jetzt an der Stelle für uns dann auch nicht interessant sein, Ad-Free zu verkaufen. Ne? Und wenn man jetzt kreativ drüber grübelt, könnte man so das Liebhaber-Abo könnte man machen. Ne? Also so irgendwie jetzt für Leute, die uns irgendwie mal hier ein Bierchen-Abo könnte man das nennen, ja. So, wer uns ein ab und an mal ein Bierchen zuschustern möchte, könnte da ein Abo klicken oder so. Aber ich glaube, das würde Apple jetzt an der Stelle wieder nicht erlauben, weil man muss ja was liefern, wenn man Geld nimmt. Also man kann jetzt auch nicht, zumindest nach dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, auch nicht einfach irgendwie hier so ein Bierchen für jeden als Abo klicken, sondern halt eben, man muss dann schon irgendwas geliefert
bekommen. Also nicht wie in den Apps, dass du da mal Kaffee ausgeben kannst oder sonst was.
Ja,
genau. Sondern man muss schon Content liefern, das sieht Apple so vor, was im Grunde von der Idee her auch richtig ist, wenn du schon Premium-Content anbietest. Aber generell ist das ganze Konzept für mich irgendwie nicht stimmig. Da müsste in meinen Augen Apple nochmal nacharbeiten.
Ja, also das Ganze drum und dran sieht irgendwie so aus wie oben drauf geflanscht. Das ist es ja dann quasi auch, ne? Weil sie nur den offenen Feed nehmen und dann da ihre Injections machen, irgendwie für die Premium-Angebote. Was irgendwie eine der seltsamsten, krudesten Technologien dann ist, die ich mir so vorstelle, wenn ich so ein Public Feed habe, dann da so Injection-Kram rein. Ja gut, muss man mal abwarten, ob und wie das läuft, wie die Leute das annehmen, was da wirklich dann letzten Endes jetzt mit umgesetzt wird. Und dann muss man mal schauen, ob sich das irgendwie sinnvoll machen lässt. Ja, ein bisschen aufgebohrt haben sie dafür dann jetzt auch die App, ne, mit iOS 14.5. Ich hatte das jetzt auch in der Beta-Phase schon die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen durchgeklickt, weil ich ja sowieso da immer wieder mal nach unserem Feed gucke und so. Und das haben sie schon ganz hübsch gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was, da das jetzt schon seit Wochen ja die Beta ist, was jetzt neu ist und was nicht.
Ach, die ist schon viel umgeändert. Also die einzelnen Episoden bzw. Podcasts haben einen ganz neuen Look. Und gerade wenn du in die einzelne Episode gehst, hast du eine ganz andere Ansicht. Da haben sie schon viel gemacht. Das ist mir mal aufgefallen, als ich ein Gerät in der Hand hatte, was keine Beta drauf hat. Das ist schon ganz schön anders. Also sie sieht schon schick aus in der iOS 14.5. Von daher, da kann man sich auch was freuen. Die neue Podcast-App ist schick.
Ja, auf jeden Fall hübsch gemacht jetzt. Genau. Gut, ja.
Was sie auch Sinne schick gemacht haben, sind die neuen iMacs, oder?
Richtig.
Also, wobei schick, sagen wir mal farbig, haben sie sehr gemacht. Ja, über das Schick können wir jetzt noch streiten.
Ach, komm, lass mal ruhig mal schick stehen. Also nicht gleich hier rumnörgeln.
Super schick. Hallo, so ein tolles Gerät. Also.
Thorsten sagt es schon, hallo, genau. Für die Leute, die Videos schauen, er hat ein Hello-Shirt an. Das ist nämlich jetzt auch die neue Werbung, die sie jetzt mit den iMacs machen. Das erinnert jetzt wieder an, sie machen jetzt hier Back to the Roots und haben jetzt quasi die Werbung von den alten farbigen iMacs aus Ende der 90er wieder ausgegraben und haben das jetzt mit den neuen iMacs nachgestellt. Superschön. Und dann auch wieder das Hello geschrieben am Ende und so. Thorsten hat das irgendwann mal aus Cupertino mitgebracht, das T-Shirt, ne? Richtig?
Genau, ja. Im Apple Store hatten die so einige Selections, die ich mir dann geholt habe. Ja, also die Keynote war unglaublich. Also diesmal wirklich, die letzten, da waren wir immer so ein bisschen enttäuscht, weil doch nicht so viel gekommen ist, wie wir erwartet haben. Mhm. Diesmal überhaupt nicht. Also das hat ja wirklich, das war ja, die haben uns ja zugehauen mit super Produkten und also ich bin total begeistert von den neuen Sachen, auch von dem iMac und jetzt können wir wirklich streiten, ob es schön ist oder nicht schön ist. Ich kenne ja Saschas Bedenken voraus.
Ja. Nein, also fangen wir um nicht um Bedenken an. Also 7 Farben haben wir, ne? Gibt es ihn. Die Farben, das ist Geschmackssache, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da brauche ich mich nicht groß zu äußern. Da wird es welche geben, wo ich sage, ja, ist meins, und welche, wo ich sagen würde, würde ich mir nicht hinstellen. Also es ist eine optische Sache, also Geschmackssache, nichts anderes, ne?
Aber ich glaube, sie haben für alle was dabei. Ich weiß gar nicht, sind das eigentlich die alten Farben von damals? Nee, ne? Oder sind das die alten wieder ausgegraben? Nee, da ist nicht so Bondi Grün. Doch, ja, das könnte schon sein. Müsste ich nochmal nachgucken, ob das vielleicht die alten Farben einfach wieder aufgelegt sind. Aber ich kann die gerade mal einmal vorlesen. Also es gibt Blau, Grün, Rosé, kein tiefes Rot. Dann gibt es Gelb, Orange, Violett und dann im Prinzip farbfrei, also Aluminiumfarben. So, ne? Also das ist
Schwarz gibt es nicht mehr, ne? Den Space Gray.
Richtig,
oder Schwarz. Das heißt nicht mehr, den gab es ja eh nur beim Pro. Aber also das sind die Farben. Eine 24 Zoll Display hat er. Also das ist in der Tat größer geworden. Das ist das Äquivalent zum 21,5 Zoll. Das haben sie auch damit verglichen. Er ist nur minimal größer geworden, aber hat natürlich kleinere Ränder und dadurch halt ein größeres Display bekommen. Mit True Tone natürlich und 4,5K Display. Also das ist schon ordentlich, ne?
Genau.
Muss man ganz klar sagen. Und, oh Wunder, den M1-Prozessor. Also wir hatten ja schon gehofft, es kommen Geräte mit M1X, so viel vorweggenommen, die kamen nicht. Also es ist nur, mit ganz großen Anführungsstrichen mal wieder, ein M1 geworden. Dadurch aber, und das muss man auch sagen, ein komplett neues Design, sehr, sehr flach, komplett flach in der ganzen Breite hinten, Also das ist nicht so wie die davor, die waren ja dann gebeult zur Mitte hin, um die ganzen Sachen unterzukriegen. Das ist bei dem nicht. Also sieht quasi von der Seite aus ein bisschen, also ich finde, das Profil sieht ein bisschen aus wie ein iPad, was auf so einem Magic Keyboard hängt.
11,5.
Ja, also man kann es vergleichen mit einem modernen iPad, ne? Mit so einem flachen.
Mit dem iPad Pro, was auf diesem Magic Keyboard, was man auch verstellen kann, steht. Ne? So quasi sieht der im Profil aus.
Also es ist wahnsinnig flach. Ne? Also vielleicht ist es nicht ganz so flach wie ein iPad, müsste ich jetzt nochmal
gucken. Ist ein bisschen dicker.
Ein bisschen dicker, aber es ist so dünn, dass die Elektronik quasi nicht mehr hinterm Display ist, sondern jetzt nur noch in dem Kinn unten drunter. Also das ist schon ordentlich.
Genau. Und übrigens, da wo jetzt schon immer gesagt wird, ich nörgel, das ist auch das, also nicht, dass die Elektronik da unten sitzt, aber dieses Kinn da unten ist genau das, was mir überhaupt nicht gefällt am neuen
Mac. Ja,
und zwar, hatten wir gerade schon davor besprochen, ich habe ja meinen hier vor mir stehen noch, da ist ja normal ein Apfel drauf und der neue hat das nicht mehr. Der neue ist da einfach blank. Das soll schön aussehen von der Farbe, verstehe ich ja auch alles. Aber für mich sieht das optisch so aus wie ein schlechtes Mockup. So als wenn du irgendwo bei Google ein billiges Mockup runterlädst und haben sie den Apfel nicht drauf gemacht.
Also mit Photoshop den Apfel weggemacht.
Ja, genau. Wie man das auch manchmal in Werbungen oder sowas dann sieht. Und ich habe mir schon immer gedacht, bei so Serien, da kleben sie manchmal dann auch so einen silbernen Aufkleber drauf. Das sieht dann nämlich auch schon total albern aus. Mhm. Und
oder ein Post-it ist legendär. Ja.
Mhm. Und dann denke ich mir nur so, boah, ne? So, und das haben die jetzt echt ins Design übernommen. Das fand ich schade. Also ich finde, diese Apfel hat der Front richtig was gegeben und das gefällt mir optisch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also das ist der einzige optische Kritikpunkt, das wollte ich jetzt nur mal sagen.
Also ich finde, die Front, klar, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe ja auch den iMac vor mir und sehe den Apfel und mir ist das natürlich auch direkt ins Auge gefallen, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, warum die das gemacht haben. Es ist marketingtechnisch natürlich schon ein genialer Zug, dass die einfach einen Rechner hinstellen und da steht nichts drauf, kein Apple, kein Logo, aber jeder wird diesen Rechner erkennen. Jeder. Das ist schon super genial, weil auf der Rückseite ist natürlich ein mega großes Apple-Logo.
Ja, genau. Das sagten sie ja auch. Sie haben ja in der Präsentation gesagt, man sieht den sowieso meistens von hinten. Und das fand ich, also.
Das ist aber nicht immer der Fall.
Ja, genau. Das fand ich eine komische Argumentation, weil bei mir steht der halt eben, egal wo ich ihn stehen hatte, immer gegen die Wand, weil ich habe halt eben keinen Schreibtisch mitten im Raum, so große Räume, so ich habe keine Lofts oder sowas, wo ich den mitten in den Raum stellen kann. Ich habe halt eben ein kleines Arbeitszimmer, wo ich den an die Seite stellen muss, damit ich überhaupt gehen kann. Ja, so, also, und dann, sie haben das ja in den Bildern immer sehr schön, in so riesigen Wohnlofts und Arbeitsräumen und sowas gezeigt und so, dachte ich mir immer, wenn den Raum, den würde ich gerne haben. Ja. Sie haben da diese Argumentation gemacht und deswegen waren sie da der Meinung, das wäre gut, das da wegzumachen. Also, wir sehen das, glaube ich, alle drei so. Ne? Also, wir haben alle iMacs oder iMacs gehabt und sind das gewöhnt. Das ist halt eben so eine Sache, wo wir seit Jahren drauf geschaut haben, dass da dieses Apfel-Logo drauf ist. Und natürlich
muss man sich daran umgewöhnen. Ich fand es auch immer schön, also. Ja, als Alternative ist mir gerade eingefallen, man kann einen Apple-Sticker draufkleben.
Ja, das ist immer in etwa. Ja, der ist ja dabei.
Genau, der ist ja dabei. Ansonsten haben die meisten auch welche gesammelt. Also
hoffentlich ist einer in der Farbe dabei.
Ja, das wäre natürlich auch gut. So als Fix, das wäre natürlich auch super.
Ja.
Ich sehe das schon im Internet, wie die Fixes kommen und dann gibt es Drittanbieter, die was herstellen und warten mal ab.
Ich klebe mir da einen goldenen drauf bei dem goldenen iPhone, meine ich, waren goldene Aufkleber dabei und bei dem goldenen MacBook damals waren auch zwei dabei, die habe ich hier liegen.
Also ich weiß, es gab zum Beispiel Dritthersteller, die für unsere iMacs oder zumindest für Thorsten und meinen unten die Leiste so einen Aufkleber gemacht haben, der dann schwarz ist, der die Leiste schwarz macht, damit er aussieht wie ein Pro von vorne.
Ah, oh, super.
Gab es jetzt keinen Witz, gibt es wirklich. Ich habe mir auch mal gedacht, was soll das, aber sowas gibt. Also vielleicht ist das.
Das ist genauso wie eine falsche Rolex anziehen. Das geht
ja nicht. Das ist kacke. Ja, das stimmt. Okay. Aber nicht gesagt, dass es was Gutes. Aber ich meine damit, der Drittanbietermarkt wird was finden. Warten wir ab. Ansonsten ja,
weiter, auf jeden Fall.
Weiter zu den Spezifikationen. Es gab ein Upgrade der FaceTime-Kamera. Juhu.
Boah, auf.
Full HD. Mhm.
Wow. Ja, gut. Also, mehr hätte ich jetzt nicht erwartet, aber auf jeden Fall schon mal einen Schritt aufwärts.
Ja, auch, ne? Also ich glaube auch besserer Sensor und so, ne? Wie das dann immer ist.
Ja, klar. Größer. natürlich. Aber das muss man jetzt dann mal abwarten, wie gut er geworden ist.
Ja, klar. Das sieht man also dann im Real Life und sie machen ja auch die ganze Magic mit dem M1 dann dahinter, ne? Mit
ja, das kenne ich ja schon hier von dem M1 MacBook Pro. Das bringt alles nichts, wenn der Sensor Grütze ist.
Ja, klar. Deswegen, also warten wir es mal ab. Ansonsten etwas, was mich persönlich irgendwie überrascht hat, weil es war ja lange gerumort und nie gekommen. Also es gab ja schon 1000 Gerüchte und 1000 Patentanträge zu, nämlich ein Magic Keyboard mit der Touch ID.
Mhm, richtig.
Also das war ja schon wirklich oft im Thema und habe ich mir echt gedacht, krass, das kommt wirklich noch. Ich hätte nicht gedacht, dass es kommt, war ja lange debattiert, von wegen unsicher, weil muss er übertragen werden, bla bla bla. Und da versprechen sie eine sichere Übertragung dank des M1 auch und deswegen gibt es sie mit dabei,
die Dinge. Jo. Scheint wohl, muss man mal gucken, ob sie da dedizierte Hardware gemacht haben oder einfach nur gute Krypto über normales Bluetooth, dann nehme ich mal an, weil das ist ja normale schnurlose Tastatur weiterhin. Und also im Prinzip wie die technologisch wie die alte, nur ein bisschen was redesigned, so mit abgerundeten Ecken. Und ganz dramatisch für uns Softwareentwickler und Leute, die viel Cursor-Tasten benutzen, leider kein Inverted T. Ich habe mich ja zu Tode gefreut, als ich bei dem MacBook Pro jetzt wieder ein klassisches Inverted T diese kleineren Cursor-Tasten bekommen habe, wie die klassisch sind und auch überall eigentlich sind. Und Apple hatte da ja mit diesen breiten Seitentasten vor Jahren angefangen. Das ist halt eben super schlecht, blind zu treffen. Ne? Ja. Das haben sie jetzt da aber weiterhin. Wahrscheinlich ging das designtechnisch nicht anders, weil die rechte Taste, also die Rechtstaste, natürlich jetzt einen Bogen bekommen hat unten. Ne? Weil das ja jetzt dann die letzte Taste ist, die abgerundeten Ecken quasi.
Wahrscheinlich denken die sich einfach, tippt auf euren MacBooks ab, dann wird die gut
ist. Ja, keine Ahnung. Aber immerhin gibt es die alte noch. Die habe ich zwar ehrlich gesagt auch noch nie gekauft, aber die mit dem Nummernblock, die hat auch jetzt wieder die klassischen, also weiterhin das klassische Setup mit dem großen.
Auch mit Touch-ID, ne? Also ja, die große mit Nummernblock gibt es auch mit Touch-ID und natürlich ein Virtual T. Und ich habe sie auch noch nie gekauft, weil ich kein Numberpad-Nutzer bin. Generell mag ich aber das Format. Also generell habe ich gegen das Format nichts.
Ja.
Aber ich brauche halt die Nummerntasten nie und die sind auch noch deutlich teurer. Deswegen habe ich mir die nie angeschafft.
Mhm. Also, aber was bei der neuen fehlt, was ich nicht gesehen habe, ist, die ist nicht illuminiert. Ne? Da ist kein Licht dran.
Das waren die alten auch nicht. Die externen Keyboards hatten nie Beleuchtung drin.
Nee, leider nicht. Also habe ich mir auch schon mal gewünscht, aber leider nein.
Also wäre schön gewesen, aber ich habe nicht den Eindruck, als hätten sie da jetzt einen großen Wurf gemacht. Das ist, glaube ich, einfach nur irgendwie ein bisschen angepasst.
Ja, also ich glaube, da kommt noch mal irgendwann was, aber das war jetzt so.
Naja.
Ja, irgendwann. Nee, doch.
So alt wie die alte war, würde ich jetzt nicht behaupten, da kommt so schnell noch was. Aber
ich habe nicht gesagt schnell, ich habe gesagt irgendwann. Irgendwann kann ja auch in 20 Jahren sein. Ansonsten, die sind natürlich in den Farben der iMacs, die
du brauchst, das noch zu sagen.
Sie sind natürlich bei den iMacs bei, wie das schon immer bei den iMacs war. Bei den mittleren und großen Konfigurationen direkt mit Touch-ID, bei der kleinen muss man es wenn zu konfigurieren, wenn man Touch-ID Magic Keyboard möchte.
Mhm.
Ja. Zusätzlich kann man direkt mit abhaken, Magic Mouse und die externen Trackpads sind auch in den Farben der iMacs verfügbar. Also wird alles sehr, sehr bunt. Natürlich wird die Magic Mouse und das Trackpad in bunt wahrscheinlich auch mit den normalen Rechnern funktionieren.
Ja.
Die Touch-ID übrigens nicht. Die Touch-ID geht nur mit den M1 Macs und angeblich auch mit den M1 MacBooks. Aber das muss ich jetzt mal zeigen, so ganz offiziell. Ja, ich hatte das gelesen, weil sie haben ja nur gesagt mit den M1 Macs. Sie haben nicht gesagt mit den iMacs mit M1.
Ja, aber ich habe eben noch gelesen, mit den iPads soll es nicht gehen.
Ja gut, die iPads sind ja auch die iPads, das sind ja keine
Macs. Ja, und M1
iPads? Ja, das ging ja um M1 Macs.
Ja, schon klar. Also das kann ich jetzt nur hinnehmen. Das habe ich aber nicht gelesen. Ich habe nur eben gelesen, dass es mit den iPads grundsätzlich nicht gehen soll.
Warte mal ab, den neuen nicht. Genau, weil du kannst ja die Tastatur auch an iPad anschließen normalerweise.
Ja, klar.
Die Touch-ID aber nicht gehen.
Aber Touch-ID soll
halt. Es geht ja nur um die Touch-ID. Ja. Warten wir es ab. Einzeln kann man sie im Moment sowieso nicht kaufen. Zumindest habe ich sie nicht gefunden.
Genau, wobei die Aussage war, noch. Also man hört scheinbar, Vögelchen zwitschern, dass die auch in Farbe in Zukunft zu kriegen sein sollen, separat.
Ja, das macht ja auch Sinn. Willst du mal eine neue kaufen, bla bla bla, keine Ahnung, macht ja Sinn.
Ja,
genau. Ja, ja, ansonsten hat er 6 Speaker. Das war schon, habe ich schon gedacht, nicht schlecht, ne?
Ja, also die Art und Weise, das zu zählen, finde ich jetzt ein bisschen was übertrieben. Also wenn man sich so ein bisschen was mit Lautsprechern beschäftigt, jetzt man nennt da den Hochtöner jetzt nicht einen eigenen Lautsprecher. Ne? Das ist ein Hochtöner. Ein Hochtöner, das Gesamtding ist eigentlich der Lautsprecher. Also die mehreren Einheiten sind dann der Lautsprecher. Naja, die Box. Ne?
Ich glaube aber nur, wenn es ein Kombo-Lautsprecher ist. Also wenn es einzelne Dinger sind, kann man schon dazu zum Hochtöner auch Lautsprecher sagen.
Also sie bestehen auf jeden Fall aus 6 Komponenten.
Ja, whatever, gut. Also da war wo ist irgendein Audio-Nerd, bitte mal hier nerds@apfelnerds.de, schreibt doch bitte mal, wie da die technisch korrekte Bezeichnung ist, weil ich habe das zwar vor Ewigkeiten mal gelernt, aber sowas vergisst
man. Ich meine, die Autohersteller zählen nämlich auch immer so.
Ja, aber ich finde das immer Overdose, weil...
Also, im Moment, die wollen ja auch die Zahl hochkriegen, das ist ja logisch.
Ja, lass mich gerade so erklären, weil, also die, so kenne ich das aus den 90ern, wo ich die in der Ausbildung auch verkauft habe. Da hat man immer, da gab es ja immer nur Boxen, bevor man gesprochen hat, ne? Und hat dann gesagt, die Box hat ein dreiphasiges System. Also ein Bass, ein Mitteltöner und ein Hochtöner. Ne? So wurde das unterschieden. Das heißt also, das wurde nie 3 Lautsprecher genannt, weil das war halt eben, ne, die Boxen waren auch die Lautsprecher für viele Leute. Ich weiß aber nicht, ob der Terminus technisch korrekt ist. Gut, aber wie gesagt, ist nicht im Detail drauf eingehen. Was haben Sie jetzt also gemacht bei dem iMac? Sie haben eine ganz schöne Sache gemacht. Das haben Sie, glaube ich, auch in den neuen MacBooks schon drin. Das ist diese gegenläufigen Woofer. Das heißt also, Sie haben 2 Basslautsprecher drin, die also die tiefen Frequenzen machen und dann daneben einen Tweeter, also einen Hochtöner separat, einen. Und diese 2 Basslautsprecher, die laufen gegenläufig. Das heißt also, der eine strahlt bei der positiven Halbwelle nach vorne und der andere nach hinten, sodass die sich von den Bewegungen her ausgleichen. Das heißt also, das Gehäuse, das schwingt nicht so bei den Bässen. Ja, bei den älteren Notebooks kann man das, auch bei den Apple-Notebooks, bei den älteren, kann man das sehr schön testen. Also einfach laut drehen, ganz laut drehen und dann irgendwas hören, was ordentlich Bässe produziert, einen Kinofilm oder sowas, und dann die Hand mal auf den Bereich legen, wo die Lautsprecher sind, und dann macht das immer so. Ne? Und natürlich erst recht bei Boxen und sowas, bei den großen. Wenn man da so die Hand drauf legt, dann die hüpfen ja auch weg, ja, wenn man die nicht ordentlich stehen hat und so. Und das ist halt eben eine sehr kluge Technologie, die Sie da benutzen, wenn Sie die nämlich einfach phasenverdreht einbauen. Das ist die technische Bezeichnung dafür, ne, dass die also einfach genau die Bewegung, die Sie in die eine Richtung produzieren, halt eben zweimal produzieren, nämlich einmal in die eine und einmal in die Gegenrichtung. Dann gleicht sich die Bewegung aus und es gibt gar keine Bewegung, also vom Schwingungsfeld. Ne, also das Gerät steht dann quasi still, produziert aber trotzdem den Ton. Und zwar halt eben auch noch in beide Richtungen gut zu hören. Das ist dann auch noch der zweite Vorteil. So, und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Kann man sehr gut, schönes Audio-Engineering bei Apple. Ja, in der letzten Zeit haben wir schon mehrfach gesagt, und das ist so eine der Sachen, die eigentlich naheliegend ist, wenn man sich mit sowas beschäftigt, wo man dann sagt, ist doch ganz einfach. Aber das macht ja sonst keiner. Also ich habe das noch bei keinem Anbieter gesehen, dass sie das so gegenläufig machen würden. Ne? Und eigentlich eine sehr schöne Sache.
Also das war übrigens auch der Engineer, der das vorgestellt hat. Das war der, das muss ich mal nachschauen, Navapreet Kalati. Der war ja so super drauf, der hat so richtig das Feeling rübergebracht. Ne? Ja.
Genau.
Hey, wir haben jetzt neue Audio gemacht. Und der hat mir super gut gefallen.
Ja.
Du hast das Strahlen in den Augen gesehen.
Ich finde auch, du hast seine Überzeugung richtig, seinen Enthusiasmus richtig mitnehmen können. Das fand ich auch.
Der hat das super cool gemacht. Ich habe mir die heute nochmal angeschaut, die Kino, und der war richtig herausstechend. Der hat das super gemacht.
Ja, richtig stolz auf seine, auf seinen Beitrag. Und das hat man so richtig durchleuchten gesehen. Und da habe ich mir echt auch gedacht, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe und Komplett egal, ne? Also der hat rübergebracht, was er da rüberzubringen hatte und war da richtig, richtig enthusiastisch und nicht gespielt enthusiastisch oder so,
gar nicht.
Sondern er war richtig fasziniert und überzeugt von den Sachen und so hat er das rübergebracht. Und sowas wünsche ich mir tatsächlich mehr. Genau. Ja. Also so ist das auch hängen geblieben. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, Audio-Team bei Apple feuert aus allen Rohren, bin ich immer sehr positiv genau, und angetan. Und
Special Audio, ja. Ne? Kann der iMac? Ja.
Ja, neue? Genau. Also das ist natürlich dann jetzt eine Processing-Thematik, hat nicht konkret mit der Hardware zu tun. Aber ja, sie haben, was haben sie gesagt? Dolby Dingsbums haben sie, ne?
Vision.
Nee, Atmos, oder?
Atmos, genau.
Vision ist
Vision.
Vision ist, genau.
Atmos, genau. Also ich denke mal, der wird super klingen und ich glaube, da hat man tollen Sound auf dem Tisch stehen. Da bin ich ganz sicher.
Genau, richtig. Und man muss sich da nochmal verinnerlichen, wie dünn das Ding jetzt ist. Ne? Also wir sind in iPad-Territorium, aber sie machen halt eben da jetzt alles, was sie... Also ich bin mal gespannt, wie sie sich anhören. Die alten iMacs, die waren ja relativ gut, aber die waren ja auch deutlich dicker. Also ich habe ja noch einen 2007er, meinen letzten hier gehabt. Der ist ja noch von den ganz dicken gewesen, von den Alu-Varianten. Und der hat für die damalige Zeit ganz gut Ton gehabt.
Ja, die zwei, ich habe ab 2012, so in Bauform wie Thorsten Auer, der hat nur den 5K schon, die klingen ja auch gut. Also das finde ich auch, der Sound von den Dingern ist, finde ich, ausreichend. Ich brauchte da keine extra Anlage unbedingt für. Bin aber jetzt auch nicht so mega audiophil, deswegen reichte mir das mehr als dicke. Bin mal gespannt, wie die dünnen dann jetzt klingen, aber ich bin sicher, Apple wird da überzeugen.
Wer in der letzten Zeit ein iPad Pro gehört hat, ne? Thorsten und ich, wir haben ja hier die iPads mit den vier Lautsprechern, großartig. Ne? Also ja, für die Größe,
wo absolut wunderbar. Meins hat ja auch schon vier Lautsprecher drin, das waren ja alle Pros von Anfang an.
Hattest du auch schon vier?
Ja, die alle von Anfang an, das war ein Pro-Merkmal, dass die vier haben. Ja. Die sind großartig, die klingen toll, ne? Also was sie da rausholen an satten Sound, das ist schon wunderbar und deswegen glaube ich, dass der iMac das auch sehr gut handeln wird.
Ja, genau.
Was er auch handeln kann, sind vier USB-Anschlüsse, aber zwei nur davon Thunderbolt.
Was anzunehmen war, weil M1-Chip.
Genau. Und also man kann natürlich ein bisschen mehr anschließen, aber halt nur einen externen Monitor weiterhin und noch ein anderes Thunderbolt-Gerät halt. Ne? Aber ist auch erstmal der kleine iMac, kleine Prozessor.
Bitte?
Ist ja auch der kleine iMac, der kleine Prozessor, also von daher war nicht viel mehr zu erwarten.
Ja. Genau. Was ich mir gedacht habe, als ich die vier Ports gesehen habe hinten dran und realisiert habe, dass sie da noch zwei USB-Ports rauskitzeln, die hätte ich mir auch gewünscht. Also die hätten sie mir ruhig in dem MacBook Pro auch noch geben können. Denn um das gerade mal noch reinzuwerfen, das ist so natürlich der Klassiker, wenn man von einem 4-Port-MacBook Pro auf ein 2-Port-MacBook Pro wechselt, gerade so viel Zeug dran stecken hat, wie ich immer, ich bin die ganze Zeit hier mit Hubs mittlerweile am Hin- und Her basteln und bin kurz davor, so einen großen, teuren Hub, wo du alles dran hast, anzuschaffen. Aber das ist halt eben dann so ein klassisches Thema, wenn man zu wenig Ports hat in dem Verhältnis zu dem, was man macht.
Ja.
So, naja.
Ne? Ja, Ports kann man fast immer nicht genug haben, aber für den iMac denke ich mal, für den wird es erstmal reichen. Bei den großen MacBook Pros würde ich mir schon deutlich mehr wünschen.
Ansonsten, das wird aber dann auch hoffentlich der Fall sein, weil ist ja dann jetzt genau der Unterschied, warum auch hier jetzt nur der 24 Zoll iMac gekommen sein wird. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist natürlich für mich ein großes Thema. Aber das ist halt eben jetzt ein M1-basiertes Gerät. Das heißt also, hier ist genau derselbe Chip drin wie in den MacBook Airs und den MacBook Pros. Und in dem Sinne, deswegen sagte ich war fasziniert, dass sie da noch zwei weitere USB-Kanäle rausgekitzelt haben. Aber das ist halt eben genau derselbe Chip. Das heißt also, die kommen jetzt auch bis 16 mit 16 Gigabyte RAM. So wie man das jetzt schon von den zwei Macs, von MacBooks gesehen hat. Ne? Und im Prinzip eigentlich damit keine große Überraschung. Was übrigens eine Überraschung war, ja. Das ist dann noch der letzte Punkt, den wir hier noch stehen haben. Und zwar Ethernet hat der Mac auch bekommen, aber nicht am Gerät, sondern im Netzteil. Denn es gibt jetzt ein Netzteil, so dünn wie das Ding ist, hat er natürlich kein Netzteil mehr reingepasst. Natürlich in Anführungsstrichen, aber in diesem Fall haben sie sich dazu entschieden, das Netzteil extern zu machen. Und haben da jetzt einen hübschen kleinen magnetischen Konnektor hinten dran übrigens, der dann der als Stromanschluss am Mac dient. Und dann ein, wie heißt das in Deutsch, dieses Braided Kabel, also dasselbe Stoffummantel.
Ja, so geflochten, ja genau, Stoffummantel, genau.
Und also im Prinzip dasselbe Kabel, wie an dem HomePod dran ist. Und dann halt eben dann am Ende ein Netzteil, ein klassisches weißes Apple-Netzteil, im Prinzip fest montiert. Und in dem Netzteil ist ein Ethernet-Port dann drin. Und das ist eine Sache, lustigerweise, die wir auch kennen, also zumindest so die Leute, die schon mal ab und an mal Diskussionen über Patentanträge und sowas sich angeschaut haben. Denn da war das auch schon seit Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder mal diskutiert worden, dass Apple so ein Patent hat für den Ethernet-Port oder auch für allgemein Ports an den Netzteilen. Und das haben sie tatsächlich jetzt umgesetzt.
Ha, ja, macht ja auch Sinn. Schön. Dieser Ethernet-Port ist ja auch A sehr tief, B sehr groß. Ne? Mhm. Also es ist schon so ein Dingen. Also könnte, ist auch mal Idee für MacBooks. Also MacBook Pros, fände ich das auch so eine coole Idee. Und also deswegen, das ist generell eine coole Sache, denn er nimmt halt Platz weg. Ne? Deswegen ist er auch in dem MacBook Pros nicht mehr drin, weil er einfach viel zu groß ist, dieser RJ45-Stecker. Und deswegen, ja, eine coole Idee. Hoffnung macht es ein bisschen, wie gesagt, auch auf die MacBook Pros.
Genau, ja. Ich finde es wunderbar in dem Sinne, dass das kann man dann irgendwo halt eben unterm Tisch oder in der Nähe vom von der Steckerleiste, wo man dann irgendwie jetzt dann so ein Netzteil dann von so einem Desktop-Rechner platzieren möchte, kann man halt eben dann auch Ethernet wahrscheinlich relativ stressfrei anschließen. Ist auf jeden Fall besser als mit so einem Dongle, wie ich das jetzt zum Beispiel gerade hier bei dem MacBook auf dem Schreibtisch liegen habe, dann betreiben muss, wo man dann immer das Ethernet-Kabel auf dem Tisch rumfliegen hat. Auch so im vorderen Bereich, weil ich muss das ja an das Notebook anschließen. Und das ist natürlich dann alles dann damit erledigt. Das ist also eine schöne Idee, das umzusetzen. Natürlich habe ich mir dann allerdings auch gleich gedacht, so hätten sie da nicht noch zwei USB-Ports zusätzlich machen können? Sie haben doch da wahrscheinlich sowieso einen USB-Kanal hingelegt. Also das wäre natürlich dann gleich noch so irgendwie die mega Idee gewesen, da gleich noch ein USB oder zwei USB-Ports mit dran zu machen. Aber okay, gut, das haben sie jetzt nicht gemacht. Man kann nicht immer alles bekommen.
Aber, ja, also sind wir mal zufrieden mit dem, was wir
jetzt haben. Ja, okay,
also,
will er nicht nörgeln.
Wünschen kann man immer noch. Also.
Ja, also es gibt noch Verbesserungspotenzial.
Ja, das haben wir auch beim nächsten Thema. Also Verbesserungspotenzial, wobei nicht bei dem Gerät, worüber wir
sprechen. Ja, Moment, bevor du den Gerätewechsel machst, eine Sache haben wir nämlich noch vergessen, das wollte ich noch erwähnt haben, und zwar Klinkenstecker. Klinkenstecker hat der iMac auch noch, und zwar mussten sie den allerdings, weil wir von Ethernet-Port sprachen, weil der ja nicht ins Gehäuse passt im Prinzip. Ne? Der Klinkenstecker, der hat auch nicht ins Gehäuse gepasst von hinten, so wie der bisher montiert gewesen ist. Sie mussten den an die Seite verlegen, ne? Damit der von der Tiefe her passt. Ne? Denn der Klinkenstecker ist 14 mm, glaube ich, habe ich gelesen, tief. Und ne, dann muss ja da noch ein Gehäuse drumherum, was das hält und so. Also das ist dann alles in allem schon so tief, dass das jetzt nicht mehr quer ins Gehäuse gepasst hätte und musste deswegen an der Seite gemacht werden. Das Einzige, was an der Seite ist, ist jetzt der Klinkenstecker. Das, ja gut, ich finde es gut, dass sie ihn dran gelassen haben. Das, bei einem Desktop-Rechner ist das dann schon manchmal eine Sache, wo man doch eher mal noch einen Klinkenstecker braucht, so wie bei den MacBooks auch. Da finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, dass er noch drin war und oder wieder drin war und ist halt eben jetzt von der Seite drin. Zeigt einfach mal wieder, dass darauf wollte ich hinaus, wie klein dieses Gerät ist, ne? Denn auch von der Seite passt der Klinkenstecker gefühlt so gerade nur hin, so vom Durchmesser. Ne? Das ist schon faszinierend. Das war ja auch der Grund, warum das bei den anderen iOS-basierten Geräten rausgeflogen ist, einfach weil sie die Dicke nicht halten wollten. Ne? Und das ist eine schöne Sache, dass wir es hier so gerade noch hingekriegt haben. So, ey, Sascha, du darfst jetzt die Kurve kriegen.
Ja, jetzt ist die schwierig zu kriegen, aber wir gehen einfach zum iPad Pro und ja, da haben sie uns überrascht, freudig überrascht. Und zwar bekommt das iPad Pro einen M1-Chip und zwar den in Anführungsstrichen großen, nämlich mit 8 CPUs und 8 GPUs. Also es gibt ja auch noch die Version mit 7.
Deswegen den normalen, ja. Also ja, nicht die, also das nicht haben wir das eben gesagt, dass es bei den iMacs auch die kleine Variante gibt. Nee, das haben wir, glaube ich, übersprungen. Ne? Also die bei den iMacs ist es so, dass es wie bei den soweit hatten das gesagt, genau. Also ne, im Prinzip dieselbe Konfiguration wie bei den MacBooks. Es gibt also auch die Variante mit den 7 GPU-Cores als Stripped-Out-Version, als die günstigere Variante. Oh, was wir auch vergessen haben, ist der Preis. Müssen wir gerade beim iMac nochmal drauf zurückkommen und dann machen wir weiter. Also wie gesagt, beim iMac gibt es, wie gesagt, nur eine Displaygröße momentan, 24 Zoll, aber die halt eben in drei Standardkonfigurationen. Die kleinste Standardkonfiguration, die Preise müsste ich gerade nochmal nachklicken, die haben wir ganz vergessen aufzuschreiben, die ist aber mit den 7 GPU-Kernen, wie das bei dem MacBook Air auch bei der kleinsten Version zu kriegen gewesen ist. Und dann kann ich hier mal gerade durchgehen, 256 GB Flash, 8 GB Arbeitsspeicher, zwei Thunderbolt-Anschlüsse. In dem Fall sind die zwei USB-Ports nicht drauf bei dem kleinsten Modell. Und das kostet dann hier Standard VK 1449, was ein guter Preis ist, würde ich sagen. Ne? Also für diese Art von Rechner kann man sich das schon mal hinstellen, würde ich sagen. Ne? Aber gut, die 21,5 Zoll iMacs, die waren natürlich auch vorher nicht. Ich glaube, die waren sogar ein Ticken günstiger, ein kleines bisschen, müsste ich aber jetzt nochmal nachschauen. So, und dann zweite Konfiguration, dann mit 8-Kern-GPU, 8-Kern-CPU, also wie gesagt, im Prinzip das, was wir schon kennen, dann auch 256 GB Flash, 8 GB RAM, dann allerdings dann noch die zwei zusätzlichen USB-3-Anschlüsse zu den zwei Thunderbolt, die sowieso schon auch an der kleinsten Version dran waren. Und diese Version hat dann das Touch-ID-Keyboard und den Gigabit-Ethernet-Anschluss. Das hat das die kleinste Kombi jeweils auch nicht. Und diese Version kostet dann 1669, also 250 Euro mehr. Wobei die 250 für mein Gefühl sich da an der Stelle schon lohnen, weil Touch-ID im Keyboard ist bestimmt eine sehr gute Sache. Ich habe ja das Touch-ID ausgestattete M1 MacBook Pro und bin da sehr glücklich mit. Klar, wir haben darüber gesprochen, Face-ID wäre mir noch was lieber, haben wir aber jetzt nicht gekriegt. Und das ist schon schön. Ne? Also dieses Touch-ID ist dann auch immer noch eine sehr feine Sache und da freue ich mich also auch, dass das jetzt gekommen ist an der Stelle. Ja, und Gigabit Ethernet, also ich glaube, die 250 Euro, die zumindest, wenn er mich jetzt fragt, würde ich mir jetzt da an der Stelle wahrscheinlich gönnen wollen. Und übrigens dann dritte Konfiguration ist dann mit 512 GB Flash, allerdings weiterhin 8 GB RAM. Und dann kostet das 1899. Und ja, ob sich das dafür lohnt, der Aufpreis, wahrscheinlich so gerade, wie so oft bei Apple. Und das ist dann, wie gesagt, die Standard-Configs. Kann man natürlich dann immer 16 GB RAM drauf konfigurieren und auch Flash natürlich dann auf die bei den MacBooks auch schon gezeigten. Was waren es? 1 oder 2 Terabyte Maximum? Das kann man noch gar nicht auswählen.
2 bei den iMacs.
Bei den iMacs waren es dann 2 jetzt. Mhm, genau. Wobei das natürlich ziemlich teuer wird, aber
Apple-Subsidienpreise bei den SSDs.
Ja, genau. Wer es braucht, der kann sich das natürlich dann reinklicken und glücklich sein. Ich habe mir ja auch die Terabyte-Platte bei dem MacBook Pro geklickt und bin da jetzt mit unserer Videoproduktion und was wir hier machen, sehr, sehr glücklich mit die große da drin zu haben. Wenn man das braucht, großartig. Und wenn man es nicht braucht, dann lässt man es halt eben bei einer kleineren und ist glücklich damit. weniger bezahlt zu haben. Gut, so, jetzt aber genug zum iMac und jetzt kommen wir auf das iPad Pro wieder zurück. Wie Sascha schon gesagt hatte, eben hier gibt es jetzt auch den M1 drin und an der Stelle gibt es jetzt nicht diese abgespeckte Variante mit den 7 GPUs, sondern es gibt nur diese 8 CPU, 8 GPU Variante, ansonsten aber genau denselben Chip. Interessanterweise auch mit 8 oder 16 GB RAM. Das hat uns ziemlich gewundert, ne, würde ich sagen.
Ja, allerdings wieder doof gestaffelt, denn man kriegt nur in den ist 512 GB, 8 GB RAM und ab 1 Terabyte nur die 16.
Genau, ne? Also Flash-Speicher und RAM sind aneinander gekoppelt. Diese Paketpreise quasi, so hatten sie das ja auch in der letzten Zeit bei den Pros schon gehabt. Wenn man die Terabyte-Version gekauft hat, dann hat man 2 GB mehr gekriegt, glaube ich, ne? Bei den bisherigen Varianten. Und im Prinzip haben sie es hier jetzt weiter so gemacht. Ist halt nur ein größerer Sprung drin. Finde ich schade. Persönlich, weil ich würde niemals so viel Geld bezahlen für ein Terabyte iPad. Wohlgemerkt, das ist brutal vom Aufpreis her. Ne?
Also ich finde auch, dass ich würde mir für 512 würde ich noch überlegen, je nachdem, aber für die 16 GB dann den Terabyte zu kaufen, das ist für mich viel zu weit weg.
Ja. Und dann natürlich. Wie eben schon gesagt, ne, wer es brauchen kann, bitte gerne. Ne? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ihr viel Geld für eure Geräte ausgibt. Aber lohnt sich das? Ist halt eben immer die Frage. Und ich finde das halt eben deswegen schade, jetzt auch natürlich so aus der Brille von einem Softwareentwickler gesprochen, weil wenn ich jetzt ein Modell habe, was viel RAM drin hat und viele Modelle, die wenig RAM drin haben, dann kann ich meine Software, sollte ich eine schreiben, die irgendwie viel RAM brauchen kann, kann ich natürlich nur sinnvoll optimal auslegen für die Ausstattung mit wenig RAM, ne? Und mit höchstens mit mehr Aufwand dann irgendwie noch mehr RAM zusätzlich benutzen lassen. Aber ich kann das ja nicht standardmäßig benutzen, weil dann geht ja den Leuten, die wenig RAM haben, der RAM aus. So, das heißt also, das ist leider immer ein Kompromiss, wo es meistens auf Lowest Common Denominator zurückgeht, ne? Dieses klassische Problem, die kleinste Standardgröße ist die, auf die man sich normalerweise dann festschießt, weil dann kann ich meine Software für alle oder für diese Mindestmenge auslegen und nicht für die. So, klar, es gibt natürlich auch Software, die dann irgendwie bedarfsspezifisch RAM nutzen kann, aber wann hat man das schon? Ne, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch beim iPad nicht viel gesehen, was da jetzt irgendwie Sinn machen würde. So, und wenn ich jetzt irgendwie 3-4 Apps mehr im Speicher halten kann, auch wenn es von mir aus dickere Apps sind, ist das jetzt dann wirklich diesen Aufpreis wert? Ne, lohnt sich das?
Tja, das ist die große Frage.
Ja, gut. Aber wie gesagt, es gibt das jetzt im Angebot, kann man sich überlegen. So, was spannend ist, aber war natürlich schon fast zu erwarten, da der M1-Chip eben drin ist. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, als wir philosophiert hatten, dass er ja reinkommen könnte. Das ist, das iPad Pro bekommt jetzt auch einen Thunderbolt 4-Port. Also sie haben leider nicht zwei gemacht. Hätte ich ja für mich auch noch gerne gesehen. So zwei nebeneinander. Aber nein, sie haben nur einen gemacht, aber immerhin haben sie jetzt tatsächlich Thunderbolt drauf und unterstützen dort, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon tun oder bald, werden halt eben dann jetzt auch Thunderbolt Devices damit. Also zum Beispiel dann direkt Storage oder Docks oder solche Geschichten. Muss man dann mal gucken, wie viel und was davon dann aktiv unterstützt wird, gerade bei den Docks zum Beispiel. Ne? Das wäre eine spannende Frage. Aber prinzipiell müsste das eigentlich ja alles funktionieren, wie man das gewohnt ist. Ne? Also so ein Dock, wo so hier irgendwie ein paar USB-Ports und ein SD-Kartenleser und ein Monitor und sowas dran sind, müsste im Prinzip damit jetzt auch funktionieren. Was natürlich gut und schön ist und der nächste Schritt in Richtung Desktop-Ersatz für die iPads, wenn da die Software passen würde. Ne? Aber das ist dann jetzt nochmal ein Thema, wo wir auch gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen werden. So, machen wir vielleicht gerade mal mit den Specs nochmal zu Ende. Sascha, möchtest du das nochmal weitermachen? Ich habe das gehijackt.
Ja, 5G Support jetzt. Toll. Ja. Hat mich nicht aus den Socken gehauen.
Ja gut, kommt halt eben jetzt ins iPad. Ne? Ja. Ist jetzt, haben sie ja als Technologie jetzt sowieso da. Ist dementsprechend auch nicht verwunderlich.
Mhm. Was sehr cool ist, ist die 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera von vorne.
Mhm, genau.
Die jetzt 120 Grad unterstützt.
Ja, 121 sogar.
Genau. Und ja, natürlich True Depth, weil durch Face ID und so. Und die hat den riesen Vorteil, dass sie so eine, wie nennt sie, die nennt sich nicht Follow Center Stage Funktion hat. Genau, das heißt, die zentriert dich dann immer, auch wenn dich bewegst. War eine coole Funktion, haben sie auch da gezeigt. Ja, ein geiles Feature eigentlich, ne?
Ja. Wobei, das haben wir bei FaceTime auch gesagt.
Ja.
Dann haben wir damit abgeschaltet.
Ja, also lass uns gerade mal so sagen. Also, was sie da machen, das ist ein Feature, was man auch von vielen Webcams kennt. Ja, ich habe ja hier von Logitech und jetzt gerade auch relativ neu von Anker Webcams im Einsatz. Die haben das alle jeweils als Software-Support mit drin. Das heißt also, man kann da so eine Follow-Me-Funktion einschalten und sie zoomen dann so an deinen Bildausschnitt. Das würde dir ermöglichen, wenn du es benutzen wolltest, dass du zum Beispiel mit etwas mehr Abstand sitzen könntest und die Webcam würde dann hingehen und dich da heranzoomen und dementsprechend also dann immer so als Porträtansicht oder mit so ein bisschen mehr vielleicht dann letzten Endes zeigen. So, die Idee per se ist ja gut. Ne? So, und die bisherige Ausführung ist dann allerdings immer das Problem gewesen, denn diese Webcams, die ich hier beide benutze, die das auch beide als Feature drin haben, die haben halt eben einen 1080er Bildsensor und liefern einen 1080er Signal raus. Und wenn die also dann dort jetzt Digital-Zoom machen, die haben natürlich keine Zoom-Optiken drin. Ja, bei 100 Euro sprechen wir natürlich niemals von Zoom-Optiken oder sowas. Und dann hat man das Problem, dass die halt eben Digital-Zoom machen und dieses Bild wird halt eben total Grütze. Das heißt, es ist kriselig wie Heck, weil das ja gar nicht mehr in der Auflösung ist. Was jetzt für Zoom oder sowas, wo man sowieso oder auch viele FaceTime-Gespräche oder so jetzt keine große Rolle spielen würde, weil die sowieso meistens schlecht sind. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Das ist jetzt nicht zwingend der Fall. Und dann Nummer zwei ist halt eben, dass die, dass der, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich gesagt haben? Das ist mir auch noch nicht passiert. Digital-Zoom, kein optischer Zoom, sieht halt eben aus wie Hund. Achso, ja, und die, also vor allen Dingen, der Sensor ist halt eben nicht leistungsfähig genug. So, und was Apple jetzt anders gemacht hat, deswegen hole ich gerade so weit aus mit diesen Webcams, mit den anderen, das ist halt eben, dass die jetzt einen 12-Megapixel-Sensor haben. Das heißt also, das ist schon deutlich mehr, als sie für ein 1080er-Bild jetzt brauchen. Und ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie viel Megapixel sie vorher bei der Front-Facing-Camera gehabt haben, aber sie haben halt eben jetzt auf jeden Fall die Anzahl Megapixel erhöht und sie haben den Winkel erhöht.
Ja, damit können sie halt reinzoomen und rauszoomen.
Ne? Genau, so. Und das gibt ihnen halt eben Spielraum. Und darauf möchte ich letzten Endes hinaus, weil die, jetzt fällt mir wieder ein, was ich bei den Webcams vergessen habe. Also, denn dieses Feature ist leider oft auch noch so schlecht implementiert bei denen, dass die so immer hin und her zappeln. Sobald ich mich bewege, macht das so hektisch so eine Bewegung hinter mir her. Und das geht halt eben gar nicht. Ja? Wenn ich mich nur mal irgendwie so an der Hüfte kratzen möchte, dann macht dieser Zoom schon so hinter mir her und dann wieder zurück, wenn ich mich wieder zurücklehne. Ne, und zoomt vielleicht auch zu nah rein und viel zu viel.
Also, ja, das sah sehr flüssig aus bei Apple. Also.
Ja, genau. Und natürlich macht Apple sowas ordentlich. Das heißt also, auf der einen Seite haben sie hardwaremäßig mit dem weiten Winkel und dem besseren Sensor da zumindest etwas Spielraum. Ich weiß nicht, wie viel. Das müsste man sich dann mal in Praxis anschauen. Aber es verspricht zumindest etwas mehr Qualität, die man da am Ende noch bei rausbekommt, wenn man das so nennen kann. Und ja doch, also kann man auf jeden Fall so nennen. Und muss man dann mal schauen, was dabei rauskommt. So, und das Schöne daran ist, dass Sie da natürlich jetzt in Software auch noch nachsteuern können, also sowas wie dieses Hinterherzoomen und wenn mehrere Personen im Bild sind, herauszoomen und so, was die Webcams auch zum Teil schon tun. Das ist per se natürlich super. Also wenn das ordentlich implementiert ist, ne? Darauf möchte ich letzten Endes hinaus und ich hoffe, Apple hat das in diesem Fall wirklich ordentlich gemacht, dann kann das natürlich sehr schön sein. Also ich weiß nicht, wie oft wir als Familie jetzt in der Corona-Zeit vor unserem iPad gesessen haben und dann mit einem anderen Teil der Familie FaceTime telefoniert haben und das ist halt eben genau so ein Punkt. Ja, da kommt dann mal jemand von der Familie, ne, so zwei sind am Telefonieren und dann die dritte Person kommt dazu. Ne, und dann, die sieht halt eben gar nicht, wo sie gesehen wird und streckt dann so den Kopf zur Seite rein und ist dann so nur mit der Nase zu sehen und so und ist dann wieder weg. So, und da kann man sich halt eben sehr schnell vorstellen, dass das praktisch sein kann, wenn man da diesen Weitwinkel hat und das in Software dann zurechtschneidet. Letzten Endes.
Ne, wenn sie haben jetzt diesen großen Kritikpunkt auch gelöst, dass die Kamera ja besser im Landscape-Format platziert wird. Also ne, die ist ja weiterhin in Porträtform, aber durch diesen Weitwinkel können sie wirklich denjenigen wirklich in die Mitte setzen. Und das ist halt schon gut gemacht. Damit haben sie dieses Problem ein bisschen gelöst.
Ja, aber genau. Also im Prinzip ist das immer so ein bisschen was ein Problem gewesen, dass das so versetzt ist. Und gerade wenn man dann jetzt so mit der Familie FaceTime telefoniert mit dem iPad, dann habe ich das meistens mit der Tastaturhülle da stehen, weil ich die ja sowieso immer drum habe, also meistens. Und dann ist das auch so, dass das halt eben dann immer so versetzt gewesen ist, dass man sich dann speziell hinsetzen muss, dass man überhaupt zu zweit dann zu sehen ist und so. Und da, ja genau, da haben sie natürlich dann damit jetzt auch eine Verbesserung hoffentlich erreicht. Muss man halt eben dann mal schauen, wie weit dann jetzt dieser Blickwinkel dann wirklich geht und wie weit sie ranzoomen können. Das ist natürlich alles eine Frage, die sich dann praktisch zeigen muss, weil das auch natürlich ein Software-Feature ist, wo man noch dran drehen kann und so. Also das muss man dann alles mal gucken. Ja, aber eine gute Idee und auch besser vom Ansatz her schon mal angefangen, wie das die Webcams alle machen, die halt eben einfach keinen größeren Sensor benutzen und in dem Sinne auf jeden Fall schon mal erfolgversprechend. Zweiter Gedanke war dann gleich so, und jetzt bitte auch noch fürs iPhone ne, im Herbst. Also das wäre grundsätzlich, glaube ich, eine schöne Idee, weil wer kennt das nicht? Ne? Wenn man irgendwie bei FaceTime ist zum Beispiel bei der iPhone-Kamera ja auch der Winkel so ein bisschen seltsam weit oben. Ne, ist euch das auch mal aufgefallen, dass man das iPhone nach vorne kippen muss, quasi auf oben nach vorne kippen muss, damit man ganz auf dem Bildschirm ist. Also weiter nach vorne kippen muss, als man es normalerweise in der Hand hält. So wäre richtig gesagt. Ne? Also wenn ich das in der Hand habe, dann habe ich das immer so ein bisschen oben nach hinten geneigt. Und wenn mich jemand anruft, dann ist das immer zu weit nach hinten. Dann sieht man mich nur so mit den Haaren gerade. Und dann muss man das so nach vorne kippen. Ich finde das immer unnatürlich weit nach vorne gekippt, wenn man dann mit dem iPhone FaceTimet. Und da würde ich mir also genau das auch wünschen, dass sie dann da das über so eine Weitwinkellösung hinbekommen. Ja, das sind so Kompromisse, klar. Also das ist dann, wenn man da mit Optik und Kamera, das ist immer alles schwierig und kostenintensiv und so. Ja, gut. Aber schöne Sache. Was haben wir noch? Mini-LED ist aufgeschlagen, tatsächlich nur fürs 12,9 Zoll iPad, so wie die Gerüchte und Ming-Chi Kuo vor allen Dingen ja das dann in der letzten Zeit hier kolportiert hatten. Wird genannt Liquid Retina XDR Display. Ja, war klar, ist ja auch im Prinzip dieselbe Technologie, nur miniaturisiert. So haben sie das da auch nochmal erklärt. Ne? Also sie haben da irgendwie, was hatten sie gesagt, 10.000 ne? Mini-LEDs jetzt in dieser Hintergrundbeleuchtung dann verbaut. Das Ganze in 2500 Dimmzonen. Das ist deutlich mehr, als das bei dem großen XDR-System der Fall ist. Ne? Da waren es, glaube ich, 512, wenn ich es aus dem Kopf zumindest gerade rauskrame. Aber es waren auf jeden Fall dort deutlich weniger. Und sie haben es halt eben quasi auch noch deutlich miniaturisieren können durch die Mini-LEDs.
Ja. Vor allem ist es auch krass hell mit 1000 Nits und maximal 1600, also dasselbe quasi wie beim XDR. Das ist schon brutal hell. Also das ist schon, ne, ich meine auch, dass das HDR ist krass gut und also das wird ein unglaubliches Display sein. Ne? Da bin ich ganz, ganz sicher, mit einer 1:1 Kontrastverhältnis. Ein unglaubliches Display, es wird wirklich Wahnsinn sein. Und ja, eigentlich können wir dann gerade mal das letzte Thema vorziehen. Und zwar, ich hatte jetzt die iPad-Seite so angeguckt von Apple und in Deutschland in dem Falle. Und Apple hat den selbstbewussten Satz auf der Seite am Ende: iPadOS, eigenes Betriebssystem, eigene Liga. So. Und damit haben sie natürlich sofort meine Kritik geweckt, muss ich ja zugeben, weil wir haben schon oft darüber gesprochen. Ja? Also wir haben alle, wenn wir das vor einem Jahr, also nicht letztes Jahr in der WWDC, und davor das Jahr, glaube ich, ne, wo iPadOS kam als Name.
Ja, ist jetzt ne, 13 oder 3 Jahre her.
Genau. Und wir haben alle gehofft, jetzt nutzen sie endlich mal diese unglaubliche Leistung in den iPad Pros. Ne? Jetzt kommt was, jetzt können wir was machen, was kam gar nichts. So, genau. Maus und Tastatur, so boy, juhu. Es kam nichts. Es war unglaublich schade. Und ich finde, dieses iPad demonstriert ja eigentlich das, weiß ich nicht, das softwaretechnische Versagen in meinen Augen. Nein. Muss ich zugeben. Also,
ja, ich weiß nicht. Vorbereitung auf das, was kommt.
Das ist jetzt meine andere Theorie. Warum? A, wir dürfen ja nicht vergessen, die sind, das haben wir jetzt so nicht gesagt, die sind am 30. bestellbar, kommen Mitte Mai. Mhm. So, das ist ja so die Aussage. Es gibt kein klares Lieferdatum, kennen wir von Apple auch selten, glaube ich. Also ich wüsste nicht, wann Apple das mal so gemacht hat. Normal gibt es immer ein First Date, wo die ankommen das erste Mal. Ne? Mhm. Das gibt es hier bei, übrigens bei, glaube ich, fast gar keinem Gerät. Und und das ist ja, wenn man jetzt mal, immer mal Mitte Mai, vielleicht ist es noch die dritte Maiwoche. Anfang Juni ist ja schon die WWDC. Wir reden über iOS 15, iPadOS 15. Mhm. Vielleicht ist es auch Absicht, dass das so nah beieinander ist. Sie mussten es aus dem Lawsuit-Fall, der jetzt heute diskutiert wird, also am 22. Diskutiert wird, der 21. Das ist schon umgesprungen, sorry. Dann noch vorziehen, da gab es dann auch noch so Sachen, die man angeblich wie wo machte. Egal. Also ich glaube, es hat einen Grund, warum das so nah beieinander ist. Glaube ich. Also hoffe ich auch. Das muss ich dabei sagen. Ich hoffe es auch. Ja, es ist viel Hoffnung dabei.
Don't hold your breath.
Also, ja, genau.
Ich bin da ja vorsichtig geworden.
Ja, klar, das bin ich auch. Wir warten ja seit Jahren darauf. Gehen wir mal zu. In den letzten 4 Jahren oder so warten wir ja darauf, dass das iPad endlich mal was kann. Ja, weil, sind wir ganz ehrlich, natürlich hat das eine tolle Leistung und natürlich gibt es tolle Apps dafür. Wir reden über LumaFusion, wir reden über Pixelmator. Es gibt saugute, professionelle, starke, tolle Apps dafür. Überhaupt keine Frage, möchte ich überhaupt nicht sagen. Ne? Also nichts gegen die Entwickler. Aber ich erwarte mir von einem Pro-Gerät, was so eine Leistung hat. Wir reden hier über den M1-Chip, ja, der mit links mein SwiftUI Live-Preview-Rendering macht, okay, eigentlich macht er alles mit links. Ich habe noch nichts gefunden, was er nicht mit links macht. Deswegen, einfach so alles rausrotzt und sagt, ja, komm, mach. Da kannst du einen Film exportieren, da kannst du noch programmieren und nebenbei zockt noch einer ein Game. So, und das Ding denkt dann, ja, okay, jetzt brauche ich vielleicht mal einen Lüfter. Weiß ich nicht, habe ich ja nicht ausprobiert in der Extreme, aber würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist in diesem iPad.
Das hat keinen
Lüfter. Ich meine jetzt allgemein der M1. Und das ist jetzt in diesem M1 iPad großartig, toll. Ich erwarte riesiges, ja. Also ich erwarte Unglaubliches, ja, so wie von Harry Potter. Ja, wie Großes erwarten können, erwarte ich auch in diesem iPad Großes, ja. So, und es ist und wie gesagt, und dann hast du diese beschnittene Software, was jetzt unglücklich ausgedrückt war.
Ja, aber es ist halt eben einfach nicht rund. Das haben wir ja schon seit langem gesagt. Und das, der Gap zwischen Hardware und Software, der wird nur immer größer. Jetzt haben wir Thunderbolt-Support drin, können 6K-Displays treiben und haben immer noch nur ein 4:3 Mirroring drauf, ohne irgendwelche Funktionalitäten, die man mit dem externen Display sinnvoll nutzen kann.
Geht das nur in 4:3? Ich könnte schon, das geht auch Vollbild.
Ja, das ist aber also so
Pseudo 4:3.
Nein, also die iPads sind ja 4:3.
Ja, ja, aber ich meine, wenn du sowas wie LumaFusion benutzt, die machen dann schon Vollscreen da die Preview.
Wenn die das als externes Display speziell unterstützen, aber das muss die App unterstützen.
Genau.
Und du kannst da ja kein aktives User-Interface machen, weil du es nicht benutzen kannst.
Nein, das nicht. Hm? Genau. So weit wollte ich jetzt nicht gehen.
Ja, aber
nicht. Wer möchte auf ein 6K-Display für 6.000 Euro aus User-Interface? Das ist ja Quatsch.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Ja? Apple kommt da immer mit seinem ihr eigene Liga, alles groß, alles toll. Ne? Was ist ein Computer? Kind macht nur noch alles auf dem iPad. Habt ihr mal überlegt, was das für die Ergonomie bedeutet, wenn das Kind den ganzen Tag an diesem iPad am Rumbasteln ist? Ja, das ist ja schon schrecklich, dass die Leute alle diese iPhone-Schultern haben, weil sie die ganze Zeit in ihre iPhones gucken. Das wird nicht besser, wenn man den ganzen Tag an den iPads arbeiten würde.
Nee,
ja?
Also
mein Gott, wir gehen ja schon kaputt, wenn wir vor normalen Displays sitzen. So
also ich denke auch, dass das ein Problem ist. Diesen Charme, den Apple da verkaufen will. Ich sitze mit meinem iPad Pro, ja, sitze ich auf meiner Couch oder ich sitze an meinem Pool und ich bearbeite da ein Bild. Das Verkaufen. Ja, aber das ist nicht die Realität. Also zumindest nicht als Dauerzustand. Natürlich würde ich als Softwareentwickler sagen, ich werde nichts dagegen, wenn ich
immer am Pool sitzen.
Das sowieso nicht. Aber hätte ich nichts dagegen zu sagen, ich nehme mal mein iPad Pro mit und wenn ich zum Beispiel zu meinem Dad muss und da vielleicht mal irgendwas supporttechnisch machen muss, reicht das auch völlig aus, kann ich alles mitmachen. Ich kann auch mal was coden, wenn ich möchte. Ich könnte das auch mal mitnehmen und sagen, ich setze mich in Köln am Rhein an die irgendwo hin und code ein bisschen. Aber als optionale Verfügung, aber als Dauerzustand setze ich mich doch nicht an das Ding. Da kann mir doch keiner erzählen, dass ich da 8 Stunden dran blocker, ja, und dann auf der Couch, da hast du einen Rücken, den kriegst du ja nie wieder gerade.
Ja, genau.
Das ist doch Quatsch. So, und dafür brauchst du ordentlichen externen Monitor-Support. Ein wirkliches Betriebssystem, was dem Nutzer Pro-Sachen unterstützt. Nicht, dass Apple das nicht hätte. Ja, so. Alles winkt ja hier danach, aber.
Ja, das wird eine große Bewährungsprobe, die nächste DubDub. Also, wenn da bei iPadOS nicht wirklich was Richtiges passiert, dann
du hast jetzt zweimal relativiert in diesem Satz. Ich möchte das komplett ohne nochmal wiederholen. Wenn zur WWDC da nichts passiert, dann weiß ich echt nicht, was die da für eine Strategie machen.
Nee,
dann,
ich auch nicht.
Dann falle ich vom Glauben ab.
Dann muss ich auch ganz klar sagen, dass das iPad Pro für mich tot.
Ja,
für mich, persönlich, nur für mich. Na, also ich entschuldige da.
Dann ist dieser Traum vorbei.
Ja. Genau, ganz kurz. Ich habe ja, okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich für eins habe. Zweite Generation iPad Pro, glaube ich. Oder dritte 12,9, sondern die letzte, die Non-Touch ID hatte. Und das Ding ist schnell. Das ist toll. Ich surfe da gerne mit, ich mache da auch gerne was mit. Ich benutze das super gerne, aber es ist unglaublich teuer und unverschämt teuer für das, was es nur kann. Für mich in meinem Bereich. Ja. Natürlich. Und ich kann ja auch nicht mehr da rauskitzeln, auch wenn es mehr Leistung hätte. Also das bringt mir ja nichts. Und genauso deswegen kaufe ich auch kein neues, weil das ist toll und ich würde es auch gerne haben und es ist wirklich ein super Gerät, aber es bringt mir überhaupt nichts.
Richtig.
Das bringt mir keinen Mehrwert zu meinem jetzigen. Ich kann genauso nur im Internet surfen, ich kann in der LumaFusion App natürlich ein Video schneiden, aber ich kann auch nichts dabei machen. Ne? Ja, ich kann dann noch den Finder daneben quetschen und dann kann ich den darüber ziehen und das alles total fest und starr und total unpro-mäßig. So, ich kann auch noch einen 6K-Monitor anschließen, der hilft mir aber nicht bei der Problematik, die ich jetzt habe. Und deswegen finde ich, stirbt das Pro irgendwann.
Also du lass mich das mal so ein bisschen banal und vereinfacht als Consumer und Pro-Schiene bezeichnen, auch wenn das jetzt natürlich ineinander übergeht. Ne? Aber das ist genauso, wie du gerade sagtest. Ne? Ich liebe das iPad zum Konsum. Ja, ich lese da meine Nachrichten, mein Twitter-Feed. Ich Kann das auch schön schon mal zum Schreiben benutzen mit den neuen, mit den neueren Tastaturen. Alles wunderbar, alles schön, alles gut. Sync, iCloud, klappt alles gut, bin ich sehr glücklich mit. Also das ist ja schon seit Jahren so und da hat sich jetzt auch an der Stelle nicht mehr viel geändert. Und da kann man ja nichts mehr sagen. Aber da reicht mir auch schon das 349-Euro iPad für. Ja, genau. Weil ich brauche kein iPad Pro für diese Use Cases. So gerne, wie Apple mir das verkaufen möchte, das Pro. Aber für diese Use Cases brauche ich das momentan auf keinen Fall mit Abstand.
Genau, das ist der Punkt, richtig, ja.
Weil das kleine iPad ist ja für den Preis ein absoluter Bringer im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das kann das alles. Und zwar richtig. Super gut.
Genau. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ihr Pages-Dokument heute mal drauf bearbeitet, ich habe was im Internet gesurft, ich habe... Okay, ich glaube, das war es auch schon. Ich habe noch Sky drauf geguckt ein bisschen und ich glaube, das war es dann. So, aber viel mehr kann ich auch nicht. Ja, aber das könnte das iPad, das günstige iPad für 370 Euro auch. So, und das könnte auch das Video schneiden. Ist nicht so, dass der LumaFusion nicht laufen würde. Das würde laufen. Und ich könnte das auch schneiden. Das wäre alles kein Problem. Das geht. Also, warum zum Geier soll ich über 1000 Euro ausgeben dafür, um mir so ein Ding dahin zu stellen. Nur wegen dem bisschen Display? Nee. Sorry.
Ja. Ja, also, was willst du denn damit?
Wenn iPad OS 15 nichts liefert, dann wird mein nächstes iPad höchstens ein iPad Air.
Ja, also ne, bei den Displays, das ist ja immer relativ. Ne? Also wir kennen das ja auch von den iPhones und so, als jetzt OLED kam. Wenn man die nicht nebeneinander legt, dann ist es eigentlich herzlich egal, ob das jetzt ein OLED oder ein LCD-Display ist. Klar, wenn jetzt die Sonne drauf knallt oder was den Stromverbrauch angeht. Ja. Ne, die Themen, da geht es jetzt nicht drum. Ich spreche jetzt nur von der Konsumersicht. Ne, das Display funktioniert und es ist hell genug, dass ich arbeiten kann. Wenn ich mal draußen in die knallige Sonne gehe, dann können aber auch die jetzigen Pros schon nicht mehr voll mithalten und da ist dann auch irgendwann einfach zu Ende. So. Und ne, also, ja gut, also da brauchen wir uns jetzt nicht verargumentieren.
Ja, und auch Pro-Schiene. Dieses Ding mit HDR, dann ja, das ist eine. Aber ganz ehrlich, setzt sich ernsthaft einer hin und guckt sich einen kompletten Spielfilm an HDR drauf an, dann lebe nicht.
Ja, das ist genau der Punkt. Das habe ich auch gesagt, als jetzt hier irgendwie Special Audio für die iPods kam und ich das dann auf dem iPhone oder dem iPad gucken konnte, da sagte ich, ja toll, ich gucke die Sachen nur da drauf nicht. Auf das Apple TV haben sie es nicht gemacht, ne? dass das Special Audio funktioniert mit den AirPods.
Doch.
Ach, das kam jetzt letztlich. Ich gar nicht ausprobiert.
Mittlerweile gibt es auch.
Wo du es sagst. als ich es ausprobiert hatte, war es nicht.
Da ich brauche nur das zweite Ohr, um es zu testen.
Bei dir dauert das noch ein bisschen. Ja, Geduld, Sascha.
Genau,
Geduld.
Eins am anderen.
Gut.
Das könnte man übrigens auch als Punkt anführen, finde ich, dass das ein Nachteil ist bei Apple. Aber gut. Sie müssen das auch in andere Geräte bringen. Da fehlt übrigens der HomePod. Nur mal ein Wink dahin. Der könnte das nämlich auch. So, genau.
Da fangen wir jetzt nicht mehr.
Genau, richtig. Ja. Also wir sind uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig. Die nächste WWDC, zumindest in unserem Bereich, wird sehr, sehr wichtig, was das iPad Pro angeht. Oder wie siehst du das, Thorsten? Kaufst du noch mal ein iPad Pro, wenn sich da nichts ändert?
Also ich werde das neue iPad Pro kaufen, 12,9 Zoll. Aber nicht für mich, sondern für meine Frau. Die hat ja noch das, sie kauft sich das, ja. Mhm. Nicht ich kaufe ihr, sondern sie kauft sich das selber. So, und sie hat bisher das erste Pro, das 9,7 oder so, ne, mit dem Touch-ID. Also das sah ja genauso aus wie ein normales iPad. So, und sie nutzt das in der Schule permanent. Also sie arbeitet gar nicht mehr in ihrem Rechner, sondern nur noch im iPad. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, sind halt die Standardsachen. Ne? Also sie macht sich da ihre ganzen Schulungsunterlagen, macht da Fotos rein, Videos und macht sich Notizen, Tafelbilder. Das läuft alles super und sie wird auf jeden Fall jetzt dieses Update kaufen.
Aber da geht es wahrscheinlich auch um das große Display, ne?
Also auch, ja, sie wollten ein großes haben.
Genau.
Weil dieses 9,7, sagt sie, ist ihr ein bisschen zu klein. Weil ich habe ja auch das 12,9 von 2018. Also das erste iPad Pro mit 12,9. So, und das hat sie fasziniert, diesen großen Bildschirm. Ja, und das macht jetzt Sinn, dann auch das neue zu holen.
Ja, ja, klar. Also das fällt mir noch als einziger Grund ein. Das große Display, da kenne ich auch, dem mich zum iPad-Arbeiten geraten hat, der mir dann gesagt hat, nee, ich will aber das große haben.
Und der Stift natürlich ist super wichtig für sie, der Pencil damit.
Okay, der geht ja auf allen mittlerweile.
Ja, ja, aber ne, das sind so ausschlaggebende Gründe, warum sie das auch in der Schule dann nutzt.
Ja, ja, klar.
Und also,
für sowas, auch wenn ich jetzt nochmal studieren würde, was ich hoffentlich nicht nochmal muss, dann auch da wäre das großartig. Ne? Also da wünschte ich mir, hätte ich das iPad Pro gehabt. Ja. Weil genau dafür ist das genial, ne? Wirklich toll. Und also gerade für Schulsachen wirklich super. Die Frage ist immer nur, in meinen Augen, wie gesagt, gerade was den Use Case angeht, außer die Displaygröße kann das iPad Pro da echt nichts besser. Weil, wie gesagt, für alles andere kann man auch das ganz günstige 9,7, was Apple ja auch für den Schulbetrieb gebaut hat, nehmen.
Genau.
Und das war's. Also.
Ja, und da setzen die Schüler auch ein bei ihr, ne?
Ja, ja.
Ja, gut, also die 12,9 Zoll ist das einzige Argument für das Pro in diesem Fall, ne? Weil das gibt es gar nicht bei den kleineren.
Richtig, genau. Es ist einfach nur die Displaygröße. Das wäre jetzt so das Argument, wo ich sagen würde. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn es das Hauptgerät ist, wo ich dran arbeite, ne? Dann ist ja, das klar. Natürlich auch echt ätzend, ne? Also ich, da hätte ich dann auch keinen Nerv für. Nur es ist natürlich auch irgendwo unverschämt, dass Apple einem dafür dann über 1.000 Euro abknöpft und sagt, dann muss aber auch richtig tief in die Tasche greifen. Ja, also in meinen Augen wird für die Zukunft der Pros die WWDC wichtig.
Genau, also ich glaube, dass das wird, wenn da jetzt nicht langsam mal was passiert, ne, weil ich glaube, viele Leute haben den Pros Vorschusslorbeeren gegeben und die gekauft und gesagt, oh, das wird bestimmt alles noch total schön ausgebaut und erweitert und so. Ab dem Moment, wo die damals externen Monitor-Support gebracht haben, hat man ja schon Leute reden gehört, ne, die halt eben sagten, jetzt fehlt da halt eben nur noch eine ordentliche Unterstützung für externe Monitore. Und dann jahrelang, ne, einfach nichts passiert. Genau. Dann kam die Umbenennung auf iPadOS, wieder nichts passiert. Folgejahr, ihr seid bestimmt nicht fertig geworden. Folgejahr, wieder nichts. Folgejahr, wieder nichts.
Ne? Ja, genau. Ja, das ist auch der Grund, weißt du, weil die ganze Zeit nichts kam.
Genau.
Müssen die doch irgendwas Großes bringen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
Also wenn, dann sollten sie es wenigstens mal langsam ankündigen, ne? Und sagen, so, um die Leute dann wenigstens noch bei der Stange zu halten. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn sie jetzt um die Ecke kommen und sagen, ah, wir haben jetzt hier für externen Monitor-Support, haben wir jetzt im Eng gemacht, dass ihr da auch noch eine App aufmachen könnt und die können dann durch zwei teilen, den 6K-Monitor, dann würde ich sagen, ja, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Ne? Ja, genau. Also das ist kein professionelles Arbeiten, das könnt ihr vergessen. Mhm. Ja, weißt du, vor allem jetzt, gerade jetzt mit dem M1-System, also M1-Mac, wo du siehst, was das MacBook Air ohne Lüfter leisten kann, verstehe ich überhaupt nicht, was das dann soll. Vorher, wo das normale iPads waren, hatten kleinere Prozessoren, konnten nicht so viel, war dieses Baby OS, ja, okay. Mhm. Aber das ist einfach nur Mist. Und das ist auch im Grunde ist es schon fast Abzocke, weil du kannst gar kein Programm damit machen. So richtig.
Ja. Ja, wo du das gerade aber sagst, wir hatten ja auch schon mal über diese Möglichkeiten, wie das in der Zukunft weitergeht, gesprochen. Das wollte ich an der Stelle nochmal ansprechen. Und zwar, wir hatten ja schon gesagt, wenn der M1-Prozessor in die iPads kommt und wenn sie das auch gleich nennen und nicht A14X oder sowas nennen, und das haben sie ja jetzt getan, dann bedeutet das, dass sie in Zukunft da eine Zusammenführung machen werden. Das heißt also, sie wollen in eine unifizierte Schiene hin, wäre meine Hypothese.
Ja, ne? Definitiv.
So, und genau das haben sie jetzt quasi damit gebracht. Ne? Die alle leistungsfähigen Rechnersysteme bei Apple haben jetzt momentan dieselbe Art von Prozessor. Das wird dann auch bestimmt so bleiben. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass der iPad Pro jetzt irgendwie immer hin und her wechselt zwischen einem A irgendwas und einem M, ne? Sondern das wird schon so bleiben, zumindest für den Pro. Und ich vermute mal, wenn die dann mit Trickle-Down und so, wird dann irgendwann der M1 dann logischerweise auch in den kleinen iPads ankommen. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber ne, so. Und dann haben wir quasi eine Prozessorarchitektur bei Apple, auf denen die Sachen laufen. Ne? Dann haben wir im Prinzip nur noch Apple Silicon. Deswegen haben sie das auch so generisch genannt. Ne? So. Und natürlich bietet sich dann im Prinzip auch an, das wirklich zusammenzuführen. Ne, das haben wir ja alle schon getan. Das bete ich jetzt nicht nur mal runter, aber so bis hin zu dieser ganz steilen, also das fängt damit an, dass man halt eben dann MacBook und iPad zusammen kombinieren kann und halt eben das im Prinzip dann nur noch ein Folgegerät gibt und man das halt eben dann an den externen Monitor und an Tastatur und Maus anschließen kann, dann daran arbeiten kann und es dann abklemmen, mitnehmen und dann wieder als normales Touch-Device einfach auf der Couch weiter benutzen. Und man kann das ja dann eben sogar noch ins Extrem treiben und sagen, man kann das mit dem iPhone im Prinzip auch noch machen. Das wird noch ein paar Jahre hin sein, vielleicht 2, vielleicht 4. Ja, aber irgendwann ist das auch so weit, dass du das auch damit machen kannst. Ja, dann legst du das in Zukunft nur noch hier auf deine Key-Charging-fähige Fläche auf deinem Schreibtisch, hast dann eine per Funk angebundene Lösung, wo du dein Video übertragen kannst. Die gibt's ja jetzt schon. Ne? Habe ich mich bisher gewundert, dass das bei Apple da noch nicht irgendwie in dieser Art und Weise mal was gegeben hat. Oder man könnte das im Prinzip so über AirPlay machen. Also, ja. Oder halt eben über eine modernere Version, die dann in Kurzstrecke gute Datenraten schieben kann, so dass man das also mit hohen Display-Auflösungen auch machen kann. Aber das ist alles technisch möglich und dann, ich schmeiße also quasi mein iPhone so auf den Tisch oder von mir aus in den Dock. Ja, können wir auch noch mit Kabel machen, ist auch kein Problem. So, und dann kann mein iPhone das in ein paar Jahren. Ne? Da werden wir ankommen.
Also alles andere, sagen wir mal so, wenn Apple das nicht auf der Line hat, dann weiß ich nicht, wo sie hinwollen. Ne? Also genau. Das ist für mich der einzige Weg. Sie werden jetzt mit dem iPad anfangen, mit dem M1-Support. Das würde ja auch Sinn machen. Da steigen sie zuerst mit ein. Und ich glaube auch auf das, sie sagen zwar immer, macOS wird nicht sterben.
Ist doch egal, wenn es in ein zukünftiges System genau. aufgeht.
Ich glaube, also ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Ich nenne es jetzt mal AppleOS. Nennen wir es mal, und das kann halt switchen, ja, who cares, mir doch furz egal, was dahinter für ein Name dran ist, ob das iOS ist, iPadOS, macOS, watchOS,
ne? Das ist doch eh dasselbe.
So, genau, das ist genau, richtig, ja. Im Kern ist es eh alles der gleiche Kram, ja. Ne? So, es ist völlig wurscht, und wenn sie alle immer noch dieselbe Plattform haben, dann hau raus, dann mach, gib mir ein USB-C, Thunderbolt, iPhone, und für kleine Arbeiten reicht das dicke, ja, großartig, genau das ist was, worauf man wartet. Und also wie gesagt, alles ist jetzt diesmal bei der WWDC, wenn sie das da machen, dann kaufe ich sogar ein iPad Pro. Wenn sie da nichts machen, bleibt das iPad Pro bei Apple. Ganz sicher. Richtig. Weil für im Internet surfen und das bisschen, was ich damit dann machen kann, dort reicht meins noch die nächsten 5 Jahre.
Genau, richtig. Ja, in dem Sinne. Würde spannend, was sie da jetzt machen. Also entweder es dauert so lange, weil sie da einen großen Wurf vorbereiten und sie da entsprechend für Vorlauf brauchen. Das ist meine Hoffnung. Die Befürchtung wäre, dass sie es total verpennt haben und jetzt einfach irgendwie nur so große Sprüche und nichts dahinter in der Gegend rumwerfen. Aber das wäre halt eben nicht Apple-Stil, ne? Also so in-house muss das diskutiert worden sein, definitiv. Muss das klar sein.
Es kann doch auch gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir drei darauf kommen und Apple da sitzt und kommt nicht drauf.
Ja, ja, seit Jahren.
Ne? Genau, seit Jahren, das kann ich mir nicht. Also das springt ja ins Gesicht, die Idee. Ja. Und also die werden definitiv das diskutieren, aber es wird auch definitiv gute Gründe geben, warum sie es noch nicht gemacht haben. Da bin ich sicher, dass es da gute Gründe geben wird, ja. Mhm. Aber jetzt, tut mir leid, ist langsam mal die Zeit gekommen. Ansonsten schreib an die Dinger kein Pro und nimm nicht so viel Geld.
Ja, ist halt eben einfach nur schade, dass der Gap so schlimm ist, dass man echt mittlerweile schreiend sich darüber beschweren muss, wenn so eine Aktualisierung kommt. Ne? Was bringt mir die ganze Leistung, wenn ich das nicht rausholen kann? Es ist und bleibt
richtig
traurig.
Völliger Quatsch.
Gut, ich glaube, wir nähern uns in 2-Stunden-Marke. Wir machen mal kurz noch weiter. Eine Sache haben wir noch vergessen.
Ja.
Und zwar, das Magic Keyboard gibt es jetzt in Weiß. Das ist noch eine erwähnenswerte Ergänzung. Also die harte Variante von der Tastatur, ne? Also wo du das so dran klipsen kannst. Magic Keyboard ist ja ein viel genutzter Begriff mittlerweile. Aber in diesem Fall heißt das ja jetzt Magic Keyboard.
Ach genau, das heißt Smart Keyboard, ne?
Genau, das wurde ja umbenannt. Ah. Das hieß vorher Magic Keyboard. Und jetzt heißt es Smart Keyboard. So, also das rigide, wo man das iPad so dran napfen kann per Magnet, das gibt es jetzt in Weiß. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das Weiße auf den Tisch stellen würde. Das wird bestimmt dann auch schnell siffig. Die schwarzen Sachen werden auch schon schnell siffig. Ne? Das ist ja, ja immer so das Apple-Schwarz.
Wäre ich auch vorsichtig.
Ne? Genau, aber naja gut. Wer es in Weiß haben möchte, kann sich das in Weiß shoppen. Teuer genug ist es immer noch. Mhm. Aber ja, gibt es dann jetzt für Interessenten auch in Weiß. Kurz noch zu den Preisen. Brauchen wir jetzt nicht komplett durchgehen. Ist im Prinzip gleich geblieben. Ne? Ist also eigentlich der Preis für das vorherige iPad Pro.
Ja, außer die Maximalausbaustufe, ne? Also die 2 Terabyte, die es jetzt gibt mit 3G und so, kosten dann halt 2.579 Euro. Das ist halt der absolute Extremfall. Das ist schon brutal, das muss man ganz klar sagen, ne? Also da sind wir beim MacBook Pro.
Richtig.
Ganz dicke.
Und
auch da ist wieder so traurig, dass es so viel kostet und so wenig kann. Aber gut.
Ja. Genau, das kann man sich an der Stelle auch nochmal verinnerlichen, wo wir jetzt gerade ja auch noch den neuen iMac bekommen haben. Wenn ich hier mal gerade schnell so ein 12,9 Zoll iPad Pro durchklicke, ich habe jetzt mit Cellular gemacht, machen wir mal ohne, dann sind wir in der niedrigsten Ausstattung ja schon bei 1.309 Euro. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr Flash dazu machen oder sowas, dann sind wir schon über dem Preis von dem iMac.
Ne? Ja, ja,
das 529. Ist schon, das muss man sich mal nur mal vorsichtig jetzt verinnerlichen. Da ist ja derselbe Prozessor drin. Ne? Also das ist jetzt quasi vergleichbar und zwar direkt vergleichbar. Das hat sich Apple natürlich jetzt selbst angetan an der Stelle. Ne? Und also ich kann jetzt quasi hier problemlos mehr für ein großes iPad bezahlen als für den iMac. Klar, für den iMac kann ich auch noch mehr bezahlen, aber die Preise sind sehr nah. Aneinander. Ne? Also
ich glaube, Apple muss da jetzt wirklich mal Software technisch liefern. Da ist jetzt haben sie ein Problem. Das wird jetzt auch nach und nach aufkommen, immer mehr, ganz sicher.
Was ich natürlich bei der Argumentation gerade komplett vergessen habe, ist, dass das MacBook Air natürlich noch günstiger ist.
Genau.
Und da das ist auch dasselbe. Das ist
auch die viel bessere Variante. Also.
Ja, ne? Großartig. Leute, kauft das MacBook Air, wenn ihr es brauchen könnt.
Definitiv.
Also das ist und bleibt momentan unglaublich für den Preis. Also ich glaube nicht, dass das weggehen wird, aber es ist und bleibt ein sehr, sehr gutes Einstiegsgerät und mit dem M1 halt eben einfach nicht tot zu kriegen. Ne?
Definitiv.
Hat Sascha letzte Woche eine ganze Stunde darüber gesprochen, geschwärmt, wie wir im Anschluss dann gemerkt haben. Aber es ist so toll.
Ne? Wirklich,
das kann man echt nicht aufhören zu betonen, wie großartig dieser Chip und das System ist, wenn man es ausnutzen kann. Ne? Das ist ja genau das, wo wir jetzt hier gerade die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Mein Gott, ich möchte doch einfach nur, ich möchte das M1 iPad Pro kaufen. Ich möchte es nutzen, aber ich kann nicht.
Genau, ne? Das finde ich auch so total schade. Also,
ja,
aber kommen wir mal wieder zu positiveren
Dingen. Genau.
Und zwar so gerade positiv von mir für mich, weil ich habe ja lange, lange, lange drauf gewartet und ich habe ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch noch gesagt, das wird nicht passieren, aber es ist passiert. Es gibt einen neuen Apple TV, 4K. Nichts Besonderes, also nichts, wie wir gedacht haben, vielleicht mit HomePod-Kombination und bla bla bla. Ganz langweilig, sieht genauso aus wie vorher. Heißt auch noch Apple TV 4K, aber um jetzt zum Positiven zu kommen, es hat eine neue Fernbedienung. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Dann war es Drittanbieter-Fernbedienung etc. Wir haben schon gedacht, es kommt keine neue. Doch, es ist eine neue da.
Tatsächlich.
Sie ist jetzt mehr in Grau gehalten mit schwarzen Knöpfen.
Darf ich mal kurz eine andere Analogie machen? Erinnert ihr euch noch an die Fernbedienung von vor der Serie?
Ja, von der dritten Version des Apple TVs, ja.
Diese schlanke Aluminium-Version, die dann diesen schwarzen Kringel oben drauf hatte.
Ich bin mit dem Auto drüber gefahren, ja.
daran erinnert er sich. Ja, ne, also diese Aluminium-Version. Das erinnert relativ stark an die, aber mit dem kantigen Gehäusedesign von den iPad Pros.
Genau.
Das ist, glaube ich, die Designsprache, die sie
haben. Richtig, genau. Ein bisschen neue Knöpfe gibt es auch. Oben rechts gibt es jetzt einen Aus-, also einen Standby-Button, den scheinbar viele vermisst haben.
Ja. Mein Töchterchen, Grüße.
Genau, dieses Wheel, was es auch schon bei der alten gibt, also dieses runde Knopf-Viereck-Ding, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist ja eigentlich ein Steuerkreuz, aber es ist rund. Und das gibt es auch wieder, aber touchbar.
Genau. Also der Center-Button, wie das meistens bezeichnet wird, also innerhalb von dem Kreis, der ist größer geworden. Das ist nicht nur eine Taste, sondern das ist quasi jetzt das
Touchpad. Das ist Trackpad quasi, das genau. Trackpad, genau. Und außen der Ring, und das finde ich so geil, ist quasi ein Clickwheel. Also damit lässt sich vor- und zurückspulen. Großartig, ich freue mich schon drauf. Und klicken. Ja, genau, und klicken, klar. Es ist ein Mute-Button gibt, den habe ich schon auch oft vermisst.
Ja, ehrlich.
Und einen Back-Button haben sie jetzt eingebaut, also Zurück-Button, der,
ja. Das ist aber nur umbenannt, das hieß vorher Menü. Genau. Das ist ein bisschen irreführend, gerade so, wenn du Kindern versuchst, das zu erklären, warum muss man Menü drücken und es geht zurück, fand ich auch sehr verwirrend an vielerlei Stelle immer wieder. Klar, man gewöhnt sich dran, ist irgendwann auch egal, aber man denkt dann so mal drüber nach, wenn man es irgendjemandem erklären
muss. War keine sehr gute Benennung. Das
ja, jetzt ist es einfach ein Pfeil nach links.
Das haben sie doch schon gelöst. Hätten sie nur Home-Button nennen müssen.
Ja, das wäre eigentlich
ja, so gewesen. Home-Button.
Ja, wobei man kann, stimmt, mit Home-Button kommst du immer ganz zurück.
Den
gibt's, das ist natürlich ja, das genau. Problem. Und mit dem kam es ja wirklich auch in der App-Navigation ein bisschen zurück.
Ach so, ja, okay,
das stimmt. Das vielleicht ja, nicht. Ja, ja. Aber Haarspalterei, wir haben den Backbutton, Apple hat's gelöst, alles gut, oh Wunder. Wir haben eine neue Fernbedienung, was sind wir froh. Genau. Ich werde berichten, sobald ich das Ding in den Finger habe.
Was wir noch nicht gesagt haben, ist, die Siri-Taste ist auch drauf, sieht man nur von oben nicht, ist auf der Seite.
Genau, stimmt, die ist an der Seite, richtig.
Dass man sie noch häufiger versehentlich antippt. Das wird bestimmt spannend.
Ah, no, wer da oben drückt, nee, ich glaube nicht. Da kommt.
Also ich bin mal gespannt, wo sie genau liegt und so. Aber ich weiß nicht, also vielleicht, ich drücke die ja so schon immer versehentlich down. Ich bin mal gespannt, wo sie liegt jetzt.
Kommt genau. Damit eigentlich immer ganz, also bisher. Ich meine, ich hatte auch nicht so Riesenprobleme mit der alten, außer dass man A sie nie gefunden hat und B mal falsch rumgehalten hat.
Genau,
dauernd. Das waren die einzigen Probleme. Ansonsten hatte ich mit der alten keine Schwierigkeiten. Ich fand die gut.
Ja, also ich habe ja schon immer gesagt, qualitativ und so, ich habe die bestimmt 10.000 Mal runtergeworfen und zwar jedes Mal so, broch, wo man sich denkt so, jetzt ist das Glas hinüber. Und nee, es ist einfach, es ist noch nicht mal ein Kitchen dran.
Ja, ja.
Also es ist und bleibt eine großartige Fernbedienung, qualitativ, ne, also das wirklich Apple-Qualität, also da braucht man gar nichts zu sagen, aber es sind halt eben einfach diese Nachteile da dran. Allein schon diese Orientierungsproblematik. Ich habe jetzt immer noch die erste Generation ohne dieses Ringelchen dran, ne? Weil ich habe das ja damals mit dem Apple TV HD gekauft und habe das ja bis heute noch, weil ich keinen 4K-Fernseher habe. Momentan lohnt sich das auch gar nicht, was Neues zu kaufen. Ich habe das verflucht und habe sogar überlegt, damals, als dieses Ringelchen kam, extra eine neue zu kaufen, war dann aber vom Preis abgeschreckt. Und wo wir gerade aber vom Einzelpreis sprechen, auch die neue gibt es wieder einzeln zu kaufen, aber auch wieder relativ teuer, ne? 65 Euro war es, glaube ich. Ne?
Ja, ja, also ist halt, ja gut, das sind halt Apple-Preise. Der Ring hat aber auch nicht geholfen bei der Orientierung. Ich habe eine mit Ring, das hilft dir ja nichts. Also macht keinen Unterschied. Aber warten wir mal ab, wie die neue sich bedienen lässt. Ich bin mal gespannt, also dass sich dann ändert. Und ansonsten.
Gerade nochmal auf das Clickwheel zurückzukommen, die Idee, da das Clickwheel wieder auszugraben, großartig, oder? Also sie haben das ja da gezeigt fürs Spulen. Ja, und ich bin ja so ein Spulmensch. Ja? Und ich liebe es, so irgendwie, wenn ich irgendwie, was weiß ich was, irgendwie Nachrichten oder sowas am Gucken bin, so ein bisschen vorzuspulen, wenn es um Parteien geht, die ich nicht hören möchte oder sowas. Und das ist halt eben immer blöd, wenn man dann nur so wie so ein Wilder immer 10 Sekunden voranspringen kann oder so. Ja, so. Und ich weiß ganz genau, wohin ich möchte, nämlich wenn diese Nase nicht mehr am Sprechen ist. Und ich sehe das ja im Prinzip in der Videovorschau auch. Aber das ist dann so nervig bei der aktuellen Lösung. Man muss Pause drücken, kriegt dann dieses Pop-up, zumindest von dem Standard-Player, kann dann rechts swipen. Dann kann man das aber nicht gut kontrollieren. Dann ist man viel zu weit oder nicht weit genug. Und dann muss man wieder zurück. Und dann pendelt man so komisch. Das heißt also, dieses Bedienkonzept für Vorspulen ist seltsam. Ne? Und da habe ich echt gesagt, oh, ja, Clickwheel, das ist genau das, was ich an der Stelle brauche, weil ich möchte halt eben mit einer kontrollierten Geschwindigkeit vor- oder zurücklaufen können an der Stelle. Ne? Und dann, das ist genau das, was man sich an der Stelle wünscht. Großartig, also zumindest so für so Spulmenschen wie mich, genau das, was ich mir vorstellen würde. Jetzt habe ich mir schon vorgenommen, ich muss jetzt unbedingt endlich einen 4K-Fernseher kaufen, damit es sich lohnt. das 4K-Apple-TV
also auch. Also ich bin mal gespannt, wie gut das zu bedienen wird und wie das alles ist. Ich warte mal ab, bis man das mal im Real Life sieht. Ja. Ansonsten, wie gesagt, eine coole Fernbedienung. Ja, der A12 Bionic ist jetzt drin als Prozessor. Der hat auch deutlich mehr zu tun in dem neuen Apple TV. Deswegen macht es auch Sinn, den abzugraden. Und zwar gibt es ab jetzt HDR bei hohen Framerates. Bisher wurde das, glaube ich, bis 30 FPS unterstützt und jetzt offiziell bis 60. Theoretisch kann der Apple TV aber auch 120, weil er HDMI 2.1 Support hat. Mhm. Da wurde natürlich gerade Sport genannt als Beispiel, wo das natürlich sehr viel Sinn macht. Hier ist zumindest auf der deutschen Seite bisher nur Red Bull TV gelistet als möglicher, also als derjenige, der es unterstützt. Bleibt mal spannend, wie geil das dann tatsächlich aussieht. Generell bin ich da ja ein Riesenfreund von. Ich erwarte es nicht, dass es beim deutschen Fußball kommt, weil das überträgt Sky. Da brauchen wir sowas nicht erwarten. Und die haben ja schon samstags ein Spiel in 4K, das ist ja schon immer die Riesenankündigung. Und aber nur über Kabel und über Satellit und IPTV, über Sky Go brauchst du an HD, ach, an 4K nicht glauben, da geht ja nicht mal HD richtig, da sind die Server zu schlecht für.
Nicht, dass die Leute das noch per Airplay auf ihrem 4K-Fernseher.
Nee, das geht nicht, Airplay gibt's nicht. Das ist ja rechtlich nicht. Also die Rechte hat scheinbar nur The Zone mit Airplay. Die haben da scheinbar irgendwas anderes gekauft bei The Zone. Aber gut, egal. Ja, das geht auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Sehr cool. Thread Support ist mit eingebaut. Jo, auch sehr praktisch für HomeKit natürlich. Und eine logische Zusammenführung. Und jetzt kommt eines meiner coolsten und Lieblingsfeatures und auch eins, was wofür der A12 natürlich am Ende benötigt wird, und zwar Farbbalance.
Das letzte stimmt nicht. Aber erzählen wir erstmal gerade, worum es geht. Es gibt jetzt ein Farbkalibrierungssystem, das es möglich macht, dass die Kalibrierung, also ich vermute mal, Apple so als die Leute, die sehr viel sich ja mit Displays beschäftigen, hat das halt eben alles so ein bisschen gewurmt, dass sie über die Third-Party-Displays hinweg ihre super Farbwiedergabe nicht reproduziert bekommen, weil die halt eben alle eingestellt sind wie Hund, diese Fernseher. Ja, gerade wenn die so ab Werk kommen, da sind die ja oft im Demo-Modus für den Laden. Da oft sollte man die eigentlich einstellen, aber viele Leute wissen ja auch gar nicht, wohin. Und ich sogar als jemand, der eigentlich quasi schon Fachmann sein sollte, ich weiß das oft auch nicht. Also es fällt einem sehr schwer, diese Einstellungen zu machen, gerade bei so Produkten wie Fernsehern. Ne, man stellt das dann so für das eine ein, dann sieht es für das andere aus wie Grütze. Ich hätte am liebsten einfach irgendwas factory calibrated und dann ist gut. So wie Apple das ja bei den meisten Geräten mittlerweile macht, aber sie können es halt eben bei den Fernsehern nicht machen, weil es nicht ihre sind. Ne? So, und jetzt machen sie da genau eine Lösung für, und zwar mit dem iPhone. So, das heißt also, man kann den Sensor vom iPhone, also den von der Front-Facing-Kamera ist das, glaube ich. Ne? Also man legt das iPhone dann so mit der Vorderseite an den Bildschirm. Und damit können sie dann diese Farbkalibrierung machen. Das ist natürlich eine sehr spannende Lösung. Die Erkenntnis, dass sie dort einen so im Detail guten Farbsensor haben, ist mir auch gar nicht klar gewesen. Aber ist natürlich eine sehr schöne Erkenntnis, dass sie, wenn sie diese Hardware haben, das jetzt tatsächlich gemacht haben, dass man das nutzen kann. Das heißt also, es wird einem angezeigt, wo man das dann auf den Fernseher drauf halten muss, und dann flashen die da so die Farben durch, messen das da durch und dann kalibrieren sie das so, wie das aussehen soll. Und das ist genau das, weshalb ich gerade auf diese Einstellungsregler und so weiter kam. Das ist nämlich dann alles egal. Ja, wenn das innerhalb der Limits liegt, das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass das Apple TV das kompensieren kann, dann können die also jetzt dann vom Apple TV, wenn sie wissen, welche Farben rauskommen, können sie dann eine Kompensation machen, egal was der Fernseher da für einen Scheiß macht. Es sei denn, es ist dynamisch, aber das muss man abschalten, das muss man bei allen Fernsehern abschalten. Immer der dynamische Scheiß, immer weg, bitte. Und sorry, da hatte ich dich jetzt unterbrochen eben, Sascha, das hat nichts speziell jetzt mit dem A12 zu tun, sondern das kommt sogar für alle Apple TVs, also auch das Apple TV HD, das ganz alte, bekommt diesen Support jetzt. Das ist nämlich quasi einfach nur Softwarekram in TVOS 14.5. Ich habe es noch nicht gefunden, auch wenn ich die Beta drauf habe. Ich werde aber jetzt mal nachschauen bei nächster Gelegenheit, ob ich das finde. Müsste ja irgendwo im Apple TV versteckt sein, im Menü meine ich, dass man das ausführen kann. Dann werde ich das gerne testen und berichten. Es war so angekündigt worden, als wäre das irgendwie ein spezifisches Feature von dem neuen Apple TV. Aber sie
haben so steht es zumindest auch auf ihrer Website.
Ja, genau. Aber es wurde auf Twitter an vielen Stellen und auch in einigen Nachrichtenfeeds wurde gesagt, das geht auch auf allen anderen alten Apple TVs. Genau.
Gut. Okay. Aber würde dem widersprechen. Sie haben nämlich gesagt, sie berechnen dann die Bilder neu und
das ist diese
mit dem A12. Das hatten sie ja auch ganz klar so gesagt. Deswegen hatte ich das auch so vernommen, dass das nur auf den 4Ks geht. Ich glaube, sie hatten nur vernommen, das würde auf den alten 4Ks gehen, aber da geht es nämlich auch wohl nicht drauf, laut Apple.
Seltsam. Total konträre Aussagen. Okay, wir lassen das einfach mal so stehen.
Wir gucken, wir werden sie erfahren. Das ist ganz einfach.
Genau. Ich werde einfach nachschauen, beziehungsweise man kann ja dann nochmal gucken. Wir reichen das nach. Also entweder ich kann es testen, dann werde ich mit Freude berichten.
Ja gut, dann werde ich es auch testen können. HD habe ich auch noch.
Genau, und ansonsten wird Sascha es testen können, wenn er den neuen kauft.
So oder genau, so. Wenn er am 30. bestellbar ist.
Ja, genau.
Dann werde ich ihn nämlich direkt bestellen.
In diesem Fall auch ab dem 30. bestellbar, so wie die iPad Pros auch. Wird dann später Mitte Mai ausgeliefert, ne? So hieß es.
Genau. Genau. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Thema von uns. Und zwar endlich die Apple AirTags sind da. Gott sei Dank. Ich hatte auch keine Lust mehr auf das Thema. Sie sehen so aus, wie es schon gerumort wurde, wie sie überall gezeigt wurden. Ha, genau so sehen die Dinger jetzt auch aus. Und
lass mal einmal kurz erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Also das ist halt eben ein ganz, ganz kleines, rundes Teil, 3,1 Zentimeter Durchmesser, genauso wie wir schon berichtet bekommen hatten in der letzten Zeit. Auf der einen Seite ist das so mit silikonartig, glaube ich, ne, so Kunststoff. Und auf der anderen Seite gibt es so eine hochglanzpolierten Metalldeckel, könnte man sagen. Ne? Sie erinnert so ein bisschen was an die Apple Watch Unterseite, weil sie da so rund dann so hier ihr Engineered bei Apple in California und bla 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 drauf geschrieben haben. Und dieses Ding funktioniert gleichzeitig als Batteriefachdeckel. Denn das ist schon das eine schöne Feature, was wir auch bisher noch nicht gerumort bekommen hatten, wirklich zuverlässig. Da ist eine wechselbare Knopfzelle drin, CR2032. Und das diktiert quasi auch die Größe, denn die Zelle ist quasi so groß wie das ganze Ding, wenn man sich das anschaut. Oder fast, ne? Ein Ticken größer natürlich. So, ja. Und wo wir schon bei der Batterie sind, ein Jahr Batterielaufzeit wird angegeben mit dieser Knopfzelle. Eine ist drin, wenn man es bekommt. Und was ist sonst noch drin, Sascha? Ich habe wieder gehijackt.
Ja, einen Lautsprecher haben wir drin. Das war ja absehbar, also dass das Ding auch piepen kann. Nicht wasserscheu, schreibt Apple so schön. Also es hat eine IP67-Zertifizierung, wenn halt mal dann doch in die Pfütze fällt oder sowas. Schwimmen gehen würde ich vielleicht nicht mit, aber gut.
Ja, also die 67 ist ja eigentlich ordentlich, ne?
Ja, ja.
Also, ganz gut.
Eine Gravur gibt es umsonst. Ja, ja, klar, das schon. Aber eine Gravur gibt es umsonst noch. Kann man sie irgendwelche Emojis oder weiß der Teufel was da drauf machen lassen. Kann sich jeder angucken.
Ja, leider nicht alle. Also einen lachenden Kackhaufen haben sie schon mal rausgenommen und einige andere Sachen auch.
Ja, ja, nicht alle, das stimmt.
Da fehlt schon viel. Bisschen schade.
Interessanterweise, ich habe zumindest jetzt auf den ersten Blick keinen Rucksack gefunden. Das fände ich ja witzig, wenn man so noch sagen kann, ich printe da einen Rucksack drauf und dann weiß ich es für meinen Rucksack oder so. Aber
ja. Aber man kann also Emojis und Texte, ne? Also man kann auch eine Textgravur machen, so wie man das im Prinzip auch bei den
aber nicht zu lang.
iPads oder so, genau, aber nur klein, das ist relativ groß, wie es geschrieben wird, kommt dann so zentriert auf diesen Batteriedeckel dann drauf, auf den glänzenden, sieht aber ganz, ganz hübsch aus, auch das würde ich sagen, ich habe noch nicht überlegt, aber ich werde bestimmt Gravuren machen, wenn man eh schon mehrere bestellt, also da kommen wir gleich zu, dann kann man natürlich mit Gravur dann da auch dann mal welche unterscheiden, wenn man sie dann mal nebeneinander oder in der Nähe liegen haben sollte.
Ja,
Gut.
Ja, ansonsten für die Genausuche, wie Apple das nennt, ist natürlich ein iPhone 11 und größer vorausgesetzt oder neuer wegen dem U1-Chip.
Genau, also es ist ein U1 drin, weil die U1 sehen sich ja nur untereinander. Ne? Ja. Also man braucht immer ein U1, um ein U1 sehen zu können. Das heißt, es ist in jedem ein U1 verbaut, was natürlich sehr schön ist, weil man kann es nicht nur grob orten, sondern auch fein orten. Großartig natürlich, weil man kann nicht nur gucken, dass man es jetzt irgendwie in der Wohnung von der Schwiegermutter den Schlüsselbund vergessen hat, sondern auch ihn unterm Bett finden, wenn man dann entsprechend dann damit.
Apple hatte da so ein saugeiles Video, wo derjenige durch seine Couch kramt. Das war saulustig. Ja, fand ich großartig. Lohnt sich nur dieses Video lohnt schon zu gucken. Ich fand es absolut
das genial. War genial.
Mhm. Also das Video war absolut bildgebend, finde ich, für die Produkte. Deswegen sehr, sehr großartig und freue ich mich schon daran aufzuprobieren, das auszuprobieren. Ansonsten kann man Kontaktdaten verfügbar machen für NFC-fähige Smartphones, wenn das Ding verloren geht, hatte ich auf der Website gelesen, auch ganz praktisch.
Ja, das ist lustig, dass Sie das so explizit erwähnen, aber das scheint wohl auch wieder mal so eine Sache, wo Sie jetzt hier wegen Antitrust und so gleich mal wieder dazu schreiben wollten, hey, das ist übrigens ein offenes System. Denn das wussten wir ja noch nicht, dass also die Geräte quasi über NFC dann auch einfach von anderen Leuten quasi die Daten empfangen können, die da versendet werden und das dann quasi auch irgendwie, wofür das gut sein soll, haben sie nicht dabei geschrieben. Ne? Also
ja,
gut,
du kannst sie ja nur draufladen, du musst ja nicht. Ne? Also du kannst das ja auch weglassen und dann
ist gut. Ja, klar. Ne? Also die werden das einfach per NFC beziehungsweise BTLE halt eben rauspusten, diese Schlüssel, die sie da erzeugen. Und dann
gut, kannst halt da deine Handynummer reinspeichern oder Kontaktdaten, damit der nicht kontaktiert, wenn er es gefunden hat. Das würde ja theoretisch gehen. Wird die Idee dahinter sein, ne?
Ja, genau. Da werden wir nochmal drauf eingehen, wenn wir ein Testgerät bekommen haben, beziehungsweise geliefert bekommen haben. Wir werden alle welche bestellen, haben wir schon gesagt. Ne? Ja. Dann gucken wir uns das nochmal im Detail an. Da kann man dann ja solche Sachen machen, wie einen Text an denjenigen kommunizieren, der das zum Beispiel in der Hand hat. Ne? Also der scannt dann so ein gefundenes Gerät, kann man quasi in der Find My App dann auch auswählen, hier gefundenes Gerät auslesen und dann kann man dann da zum Beispiel einen Text sehen, den man da als Besitzer dann hinterlegen kann und solche Geschichten.
Also ich werde das auf jeden Fall, Thorsten, ist mir eingefallen, mit dir ausprobieren. Ich werde dir dann so ein AirTag bringen und den als verloren melden und mal gucken, wann er das registriert. Das würde mich mal interessieren.
Mhm. Ja.
Dann kann man das
nämlich auch dann informieren, dass da ein AirTag rumliegt.
Ich weiß gar nicht, eigentlich wird man ja als Finder nicht unbedingt informiert. Meine
ja
ich.
Doch, wenn irgendein fremder AirTag bei dir in der Nähe ist, dann wirst du informiert.
Ja.
Sonst bist du ja trackbar.
Also das muss man sich halt eben an der Stelle jetzt mal anschauen, wie die sich genau verhalten. Aber du solltest schon eine Mitteilung kriegen, wenn der gefunden wird das erste Mal, weil du weißt ja halt eben nicht, wo er ist.
Im Moment, ich kriege einen über mein verlorenes Gerät, aber der Boss kriegt keins, dass er meins gefunden hat.
Sonst könntest du mir da irgendein AirTag in die Tasche stecken. Ich laufe damit nach Hause und du weißt dann, wo ich wohne. Das kann ja so nicht funktionieren.
Ja, das habe ich zumindest auf Twitter gesehen heute Nachmittag. Das soll wohl verhindert werden mit Piepen.
Genau. Wenn das entweder sowas oder du wirst halt über dein iPhone, der hat ja ein U1, wirst informiert, okay, da hat einer einen fremden oder es ist ein fremder AirTag in deiner Nähe.
Das Piepen kann sein, dass das Ding einfach anfängt zu piepen, dann wirst du es ja merken.
Genau, ja. Und zwar, wenn länger der Besitzer nicht mehr in der Nähe gewesen ist und es nicht bewegt worden ist, und dann wird es bewegt, ohne dass der Besitzer in der Nähe ist. So hatte ich das zumindest jetzt auf Twitter gelesen, deswegen unter Vorbehalt. Aber dann
soll es das
so mit Piepen bemerkbar machen.
Wir werden das ausprobieren. Ja, das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert.
Richtig.
Vielleicht machen wir es dann besser andersrum und du gibst mir einen von dir, bevor bei deinem Kind irgendwo der AirTag anfängt zu piepen, dann ist das wach. Das wäre natürlich schon doof. Vielleicht müssen wir das andersrum prüfen. Aber ich würde gerne mal diese verloren Funktion
ausprobieren. Wir werden einen Modus finden, auf jeden
Fall. Ja, genau.
Solange die Polizei nicht sofort kommt, wenn er den auch verloren stellt.
Das wäre schlecht, ja, genau. Stirbt das SEK die Bude, so. Mhm. Also. Ich glaube, das passiert noch nicht.
Sie haben den AirTag als verloren gemeldet.
Ansonsten sehr interessant. Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, was am 23. schon bestellbar ist. Nee, Quatsch. Irgendwas war noch.
Nee, das neue iPhone war auch ab
23. Genau, das iPhone. Genau. Ja, okay, das gab es ja schon. Also doch eher das neue, erste einzige Produkt, was
das einzige
neu ist, was am 23. bestellt, was am 30. theoretisch geliefert wird, mit also einem Lieferdatum. Interessant. Ich bin gespannt, ob die genauso rar werden wie die HomePod Minis. Und sie so Probleme kriegen
mit dem Liefern.
Ich hoffe auch. Warten wir mal ab.
Sag mal Preis, Digga.
Ja, warte, also ich muss jetzt noch mal hier hochhalten, wie das denn war.
Sascha.
So, Sascha, Kosten tun sie 35 €29, womit ich natürlich dann sehr, sehr gut bei war. Ne?
Wir haben ja alle quasi Dollarpreise gesagt und dann hast du voll getroffen.
Genau, also das ist ja fast erschreckend.
Aber, wir waren entsetzt.
Ich muss sagen, ich hatte keine Insider-Infos, das war wirklich nur getippt. Sie sind erschwinglicher, glaube ich, als man gedacht hat. Ich habe ja damals den Preis genommen, weil ich gesagt habe, wenn sie teurer werden, kauft das Ding keiner.
Ja, ich hatte ja im Nachhinein auch gesagt, das ist Apple-Zubehörpreis. $29 ist halt eben jetzt in Euro weggedriftet, ja, aber $29 ist halt eben der höhere Zubehörpreis hier bei Apple. Deswegen war das gar nicht so unerwartet. Ne? Aber ich weiß auch nicht, wie wir auf die hohen Preise gekommen sind, Thorsten und ich. Ne? Im Nachhinein fragt man sich dann, hä? Aber zur Ehrenrettung, ne? Also einer alleine kostet €35 und Apple bietet aber auch ein Viererpack an für $99. Und da ist natürlich dann in diesem Fall jetzt der Thorsten auch am nächsten dran gewesen. Und wir haben halt eben einfach den getippt, ne, Thorsten?
Genau. Also. Witzig ist noch, das Zubehör ist teurer als die Geräte, zumindest wenn es von Apple kommt. Und wenn es von MS kommt, dann kannst du da auch ein iPhone von kaufen, also nur vom Zubehör. Und aber eine coole Sache, ich finde sehr spannend. Endlich sind sie da, wie gesagt, und wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, das auszuprobieren, oder?
Ja, unbedingt. Ne? Also langsam wirklich ein bisschen heiß auch drauf, so lange wie das schon angekündigt war. Bin auf jeden Fall sehr heiß drauf und ich weiß ganz genau, dass hier in der Familie jetzt mehrere Leute in gewisser Freude da mindestens einen Tag haben wollen. Also meine Frau möchte auf jeden Fall für den Schlüsselbund eins haben, so oft die ihren Schlüsselbund sucht. Und in dem Sinne werden wir also wahrscheinlich so ein Viererpack bestellen. Das kriegen wir bestimmt unter. So im Laufe der nächsten Monate, Wochen werden uns dann bestimmt noch Use Cases einfallen, die wir jetzt momentan nicht haben. Unter anderem könnte gut sein, dass ich eins an die Apple TV Fernbedienung klebe.
Das ist eine gute Idee, ja.
Übrigens auch so eine Sache, wo gleich jemand dann auf Twitter schrieb, sag mal, haben die eigentlich einen U1 in der neuen Fernbedienung?
Und das wäre großartig.
Haben sie tatsächlich bei Apple nachgefragt und die haben dann geantwortet, nee, etwas zerknirscht. Und, weil das nämlich der Use Case wäre.
Richtig, genau. Wahrscheinlich haben sie sich selbst gedacht, so, fuck, nein.
Genau.
So ein Mist, ja.
Was für ein Blödsinn. Also, ne, da ist, also Blödsinn in Anführungsstrichen, das ist natürlich im Nachhinein immer klar, aber ich weiß nicht, wie das dann bei Apple also intern sowas läuft, ne? Aber da hätte doch jetzt ein U1 reingemusst. Ja, stell dir vor, die hätten gesagt, ne, dann hätten sie dieses Video mit dem Couch-Springer gemacht, mit der Fernbedienung, die er sucht. Ja, das wäre doch noch besser gewesen. Ja, und dann.
Aber ich meine, wo soll die Fernbedienung denn anders sein als in der Couch?
Ja, also.
Ja, aber wo in der Couch wäre schon interessant.
Ja, also wir haben ja tatsächlich das Problem, dass wir.
Kommt auf die Couchgröße an, ne?
Ja, ne? Also vor allen Dingen, wir vermissen das zum Beispiel immer im Wohnzimmer. Also jemand legt es dahin und der andere sucht woanders und findet das nicht. Also die liegt halt immer irgendwo und ich bräuchte halt eben wirklich genau so, wie sie das mit den AirTags gezeigt haben, so eine App, die mir zeigt, in die Richtung ist die Fernbedienung.
Ja, das wäre schon manchmal sehr, sehr hilfreich, also
ja,
genau. Wacht mal ab, ich bin gespannt, ja, wie genau vielleicht. Das tatsächlich ist und wie gut, also ich bin wirklich schwer gespannt.
Genau, das ist ja dann so das erste Mal, dass wir das wirklich im Einsatz sehen können, leider durften wir das ja bisher mit den iPhones noch nicht. Ah, verdammt, ich wollte das immer als die API immer mal ausprobieren. Habe ich leider nicht gemacht. Die kam ja mit iOS 14. Als Softwareentwickler kann man die iPhones ja untereinander anpingen, also finden. Ne? Und dann sehr genau da die Infos rausziehen. Aber das habe ich mir leider nicht angeschaut. Muss ich mal nachreichen. Aber ja, in dem Sinne jetzt, die AirTags werden wahrscheinlich schneller da sein und damit wird man es dann ausprobieren können. Ich habe da aber große Hoffnungen. Also der U1, der ist ja von der Technologie her zumindest auf Zentimeter genau. Ich weiß nicht, wie viel konkret die jetzt genau sind, aber
Ich bin gespannt, wart was ab. Also da.
Gut. So, dann gerade nochmal zu dem Zubehör. Du bist da eben etwas schnell drüber hinweggegangen. Gehen wir mal einmal kurz noch gerade darauf ein, was wir da an Zubehör haben. Ich finde es aber gerade nicht. Wie sind wir denn da hingekommen?
Es gibt Schlüsselanhänger, es gibt Anhänger für einen Rucksack, verschiedene, ne? Gerade und ehrlich gesagt, wofür dieses andere Ding mit dem Band war, wahrscheinlich auch nur für den Rucksack.
Du musst das mal ein bisschen erklären, die Leute sehen das doch alle nicht immer.
Ja, also, das ist halt ein Schlüsselanhänger, wo der runde AirTag reinkommt und da ist ein Ring dran. Bei Apple ist kein Ring dran, da machst du das, glaube ich, durchs Ledersleeve, ne? Nur habe ich es jetzt nicht vor Augen. Bei Belkin ist nämlich ein Schlüsselring dran einfach.
Ja. Und also lassen wir mal gerade mit dem Belkin-Ding anfangen, weil das ist das Einfachste. Die haben quasi einfach nur so, ich weiß nicht, ob das jetzt Plastik oder Hartplastik oder Gummi ist oder so, das müsste ich jetzt nochmal konkret alles nachgucken. Aber das ist quasi einfach nur so ein kleines Ringelchen, sieht aus wie aus Plastik und dann hat das so ein Ring dran, wie man die sowieso benutzt, um seine Schlüssel zusammenzustecken. Ne? Und im Prinzip ist das also einfach nur so ein Ding, was man unkompliziert an seinen Schlüsselbund mit dran machen kann und wo dann halt eben dann so ein AirTag reinpasst. Und die einfachste und kürzeste Version, die jetzt bei Apple angeboten wird, ist halt eben die bei, was war der Preis? Ich habe es immer noch nicht gefunden. Irgendwas 13, 14 Euro?
13,95 ja. Von Belkin, der.
Ja, so und dann geht es halt eben weiter. Dann gibt es so einen Standard-Schlüsselanhänger quasi von Apple. Der ist so ein bisschen länger gezogen, ist aber im Prinzip auch so ein Schlüssel, also so ein Ding, was an den Schlüsselbund gemacht werden soll, von der Art und Weise, wie das aussieht. Davon gibt es dann zwei Versionen, im Prinzip so wie bei den Hüllen. Einmal mit Polyurethan und einmal mit Leder. Und kannst du die Preise mal gerade sagen, wo ich es nicht auf habe?
Ich gehe gerade zu der Seite, warte eine Sekunde.
Hast du es gefunden?
Ja, man muss jetzt mal scrollen, immer wie ein Wahnsinniger. So. Also die AirTag-Anhänger von Apple aus Gummi sind für 35 Euro zu haben, also kosten dasselbe wie die AirTags. Und die aus Leder für 45 Euro. Mhm. Ne? Ja. Und dann gibt es noch einen richtigen Schlüsselanhänger, auch aus Leder, ist der von Apple. Ich glaube, ja, steht nichts dran, also müsste Apple sein, für 39 Euro. Das ist dann auch mit so einem Ring, richtig. Ich glaube, die anderen sind dann auch eher für einen Rucksack. Dann gibt es von Belkin halt den du schon erklärt hattest. Dann gibt es von Belkin noch einen mit so einem Band dran, wahrscheinlich auch für einen Rucksack eher, auch für 13,95. Und ja, um das noch dann zuzumachen, gibt es natürlich dann auch noch was für die Leute, die lieber mehr Geld für Zubehör ausgeben. Das sind dann die AirTag von die Halfterhalter von Hermes. Da gibt es einen Taschenanhänger für eine Frauenhandtasche, behaupte ich jetzt einfach mal, für 299 Euro. Einen Schlüsselanhänger für 349 und noch einen Gepäckanhänger für 449 Euro. Das sind dann Zubehörteile, da muss ich mir Angst haben, dass mir das Zubehör klaut. Statt
Wahnsinn, oder?
Absolut verrückt. Für mich kein Zubehör.
Ich bin echt sprachlos. Auf Twitter schätzte irgendwie jemand, Tim ist jetzt im Traumland, das Zubehör ist endlich teurer als die Hardware. also das ist natürlich irgendwie so, ne? Apple hat ja immer die Zubehörpreise hoch und hoch und hoch gepusht, was sehr grenzwertig ja mittlerweile geworden ist. Man denke an die Preise von so einer iPhone-Hülle und sowas, die ja mittlerweile 50, 60 Euro auch kosten. Und das ist schon alles ein bisschen übertrieben. Ne, stellt man sich dann immer vor, wenn man weiß, dass man, klar, jetzt auf Amazon irgendwie für 3-4 Euro schon die billigste Hülle kriegt, die natürlich nichts Ordentliches ist, aber was Vergleichbares dann auch schon für, sagen wir mal, 20 Euro oder sowas. Also wenn du ein bisschen mehr bezahlst, ja dann auch schon Hüllen bekommst, wo du jetzt sehr, sehr gut mit leben kannst. Und mir fällt es auch immer schwerer und schwerer in der letzten Zeit, diese Hüllen dann kaufen zu wollen. Ne? Dieses Jahr jetzt mit MagSafe ein bisschen was ein anderes Thema, aber vorher ist mir das tatsächlich schwer gefallen. Ne? Muss man mal gucken, ob das jetzt nächstes Jahr wieder besser wird, wenn alle anderen auch immer MagSafe drin haben. Und dann ist das auch wieder. Na gut, ne? So, und die Maze-Sachen, war bei der Apple Watch schon immer ein Schmunzler. Ich habe mich immer gewundert, dass das so lange gegeben hat. Das hier ist ja jetzt einfach nur noch absurd.
Ja, oder? Ja, also der Markt scheint ja da zu sein, keine Ahnung. Und kann ich nicht mitreden, würde ich nicht kaufen, das ist nichts für mich.
Ja, aber vor allen Dingen für den Preis kann ich das von dem Ledermacher selbst machen lassen. Wenn ich jetzt da so ein Tag machen möchte. Ja, da gehst du hin.
Es ist absolut Stunde, absurd.
Mach da das mit der Hand. Ne? Und dann hast du auch noch was in Deutschland gekauft. Also diese Preise sind einfach Wahnsinn. Ne? Das
kann
ich nachvollziehen. Naja, gut. Aber ja, also auch die Preise für die AirTags von Apple selbst, ne, ist auch genau dasselbe. Also, dass das teurer ist als das Ding selbst, ist schon grenzwertig. Und ich weiß nicht. Ne? Also,
ja.
Muss man mal schauen. Habe ich eben auch schon Bilder auf Twitter durchgereicht bekommen. Amazon soll schon randvoll sein mit Third-Party.
Ja, klar, das war ja logisch, ja.
Also muss ich jetzt auch mal gucken, ob ich da jetzt, vielleicht bestelle ich mal eine zum Ausprobieren von Apple selbst jetzt mit oder so, von den günstigeren natürlich. Und mal gucken, aber bestimmt jetzt nicht für jeden eins und so.
Ich werde gar keine von Apple kaufen, sehe ich nicht ein.
Ja, vielleicht auch nur das Belkin-Ding, muss ich mich mal noch entscheiden. Aber zumindest eine möchte ich erstmal haben und dann kann man sich mal umschauen noch. Ja, gut. Ne? Also so viel zu den AirTags. Um bei den AirTags zu schließen, finally. Ja, also ich freue mich sehr darauf, dass sie jetzt da sind und dass sie jetzt auch sofort verfügbar sind. Wir werden sie mit Freude ausprobieren.
Definitiv. Und
letzten Endes dann gerne mit Freude darüber berichten. Und auch wenn wir jetzt schon gut überzogen haben, wir können natürlich diese Folge nicht schließen, bevor wir nicht die Frage gestellt haben, und kauft ihr was? Also jetzt mal abgesehen von den AirTags.
Ja, den Apple TV 4K, klar. Den bestelle ich, sobald er da ist.
Ja, da hast du ja sowieso lange drauf gewartet. Ne?
Ja.
Ja. Ja, und ja, ich habe eben schon erzählt, also das iPad Pro, meine Frau.
Ja, genau. Ich muss an der Stelle, das haben wir ja übersprungen, nochmal auf den iMac zurückkommen, weil ich habe ja gesagt, iMac, will ich unbedingt haben, aber ich will den 27 Zoll haben, ansonsten kaufe ich wieder nicht. Also ich bin ja jetzt gerade tatsächlich hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite super tolles, gut bezahlbares, wahrscheinlich auch günstiges Gerät jetzt im Verhältnis, was ich mir sehr gut auch vorstellen könnte, weil ich ja mit dem M1 MacBook Pro sehr zufrieden bin und mich juckt es ein klein bisschen in den Fingern, aber auf der anderen Seite weiß ich auch jetzt schon, ich habe hier einen 27 Zoll Monitor vor mir stehen, den würde ich auch bestimmt weiterhin haben, dann hätte ich einen größeren externen Monitor als den iMac, den ich auf dem Schreibtisch stehen hätte, wäre so ein bisschen absurd. Und ich habe natürlich jetzt auch ein M1 MacBook Pro schon, was natürlich meinen Druck da auch etwas rausnimmt. Ich werde sehr wahrscheinlich, ich sage euch nächste Woche, wie ich mich entschieden habe, sehr wahrscheinlich aber eher auf den größeren iMac warten, mit der Hoffnung, dass das jetzt nicht wieder 3 Jahre dauert, bis dann da nochmal eine große Version nachgeschoben wird.
Nein, die werden sie schon zeitnah bringen. Also ich würde auch warten.
Ja, genau. Aber die Hypothese, soweit sind wir eben dann ja nicht gegangen, ist aber ja, dass der große iMac dann eben den M1X bekommt. Ne? Also den großen Prozessor, der ja noch aussteht, der auch dann in die großen MacBook Pros und in den Mac Pro und so weiter rein soll. Und es könnte also sein, dass das ein teurerer iMac werden wird. Ne? Und ich hoffe, dass sie da jetzt nicht so ein Pro-Pro-Gerät draus machen und dann man kriegt nur noch einen kleinen günstigen oder einen ganz teuren großen. Aber wenn die Hypothese stimmt, dass es so wie bei den MacBook Pros so eine konfigurierbare Reihe geben wird, von klein bis groß, dann wird es wahrscheinlich okay sein. Dann warte ich jetzt auf den 27er und hoffe, dass er dann aber auch Mitte oder Ja, also am liebsten hätte ich ihn dann zur WWDC, wenn er mich jetzt fragt. Könnte auch gut sein, dass wir den Prozessor dann sehen werden. Da sind wir mal, können wir mal sehr gespannt sein. Gibt es ja keine konkreten Gerüchte momentan für. Ich könnte mir aber auch aufgrund der Fertigungsprobleme und so weiter, gerade in Fernost, was Chips und so angeht, momentan auch gut vorstellen, dass das in den Herbst reinrutscht oder sowieso für den Herbst geplant war, dass die mit dem großen Prozessor kommen, die Sachen. Und ja, in diesem Sinne, ja, wie gesagt, es juckt in meinen Fingern, aber es ist
zu warten, eben, glaube ich, die richtigen.
Genau, es ist nicht das Paket, was ich haben wollte. Ich hatte ja auch gesagt, ich möchte ein teures, hochkonfiguriertes Monsterchen kaufen und das aber dann auch ein paar Jahre hier stehen lassen. Da kann man ja dann ein neues Notebook kaufen nach ein paar Jahren oder so. Das ne, ist ja dann ergänzend hier in diesem Fall und da bin ich in der Vergangenheit sehr gut mitgefahren. Und das ist halt eben auch genau das, was ich suche. Ja, ist zähneknirschend, sage ich, ich warte noch wahrscheinlich. Also so ist gerade mein Bauchgefühl. Ja, gut. Sonst noch irgendwas zu ergänzen? Ja, dann Gerüchte und so weiter. Normaler Modus kehren wir natürlich dann nächste Woche wieder zurück. Haben wir jetzt schon überzogen, ist also in dem Sinne auch viel zu besprechen gewesen. Ja. Und ja, gut, dann mache ich heute den Tür zu, wink wieder hier. Also wie so üblich, danke fürs Zuhören, wenn ihr soweit mitgekommen seid. Folgt uns doch, mögt uns, liked uns, sternt uns, folgt uns. Nee, könnt ihr es noch nicht kaufen. Könnt ihr es höchstens nee, mit dem Bier fangen wir auch noch nicht an. Aber ja, wenn ihr uns was schenken wollt, schenkt uns doch ein Review oder eine Sternebewertung. Müsst ihr noch nicht mal einen Text schreiben. Einfach nur Review schreiben. Oder schaut doch mal auf YouTube vorbei und folgt uns da. Wir sind tatsächlich momentan so ein bisschen was am Überlegen, ob es sich lohnt, diese YouTube-Videos zu machen, weil das ein bisschen wenig Leute schauen momentan. Also das jetzt ist es raus. Also das ist ein bisschen schade, dass wir da irgendwie nur so 5 bis 10 Views immer drauf haben momentan. Irgendwie zieht das nicht. Also falls uns da mal irgendwo jemand einen Tipp geben kann, was da das Problem ist, solange ihr es jetzt nicht teuer für Geld verkaufen wollt, könnt ihr euch gerne mal melden. Oder halt eben auch einfach nur mal liken und beziehungsweise folgen dort. Das wäre schön. Aber ja, könnte natürlich auch einfach nur sein, dass die Leute unser Format lieber auditiv eingespielt bekommen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja jetzt auch keinen super Mehrwert momentan, was irgendwie unser Video angeht. Vielleicht,
ja, das ist ja auch unser Hauptmedium.
Ne? Genau, ne? Es soll ja auch ein Podcast sein und das ist auch genau die Idee. Aber ja, wir überlegen halt eben momentan nur, ob es sich lohnt, den Aufwand weiterzumachen, wenn das kaum jemand sehen möchte. Deswegen spreche ich es mal an. Ja, wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr uns gerne mal über die üblichen Kanäle kontaktieren. Würde uns sehr interessieren. Und ja, ansonsten aber, wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Hören, fürs Schauen und nächste Woche dann wieder mit einer mehr oder weniger regulären Folge. Bis dahin auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
Ja, auch vielen Dank von mir. Bis nächste Woche. Und ja, hoffentlich seid ihr wieder mit dabei.
Genau. Tschüss.
Tschö.
Tschüss.